So, herzlich willkommen und hallo bei Besuch und B. Und mein Besuch ist Tom Lausen. Ich stelle dich diesmal nicht wieder vor, Tom. Wir hatten ja gerade vor relativ kurzer Zeit das Vergnügen. Ich stelle dich doch vor, der beste Tom aller Zeiten, Datensalafist, Analyst und so weiter. Und ich habe schon in der Vorbereitung jetzt, in den paar Minuten, die wir hier zusammensitzen, gemerkt, dass ich gar nichts machen muss. Du hast viel mitgebracht und wir werden wieder später zur Frage kommen. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal Aufklärung, glaube ich. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen.
Hallo Sven, hallo in den Norden, aus dem Norden.
Ja, du hast mich ja eben gerade schon vorbereitet. Du hast irgendwie viele Dinge vor. Ich habe viele Fragen, aber die stelle ich gern zurück. Also ich habe Fragen zu deiner, zur Aufklärung und Aufarbeitung von Dingen, die mal geschehen sind in den letzten 4 Jahren. Und dann habe ich auch noch Fragen zur KI. Aber ich stelle gern alles zurück. Du wolltest ja direkt, glaube ich, anfangen mit Neuigkeiten.
Ja, tut mir ja leid, Sven. Wir müssen heute rechnen. Ja. Wir haben ja schon damals mal gerechnet. Da hast du mich ja ganz unverhofft mal angerufen und wolltest wissen, wie viele hier Covid-19 in Anführungszeichen Geimpfte wohl zu Weihnachten gestorben sein werden. Und da hatten wir eine sehr hohe Zahl ausgerechnet. Die stimmte tatsächlich. Mhm. Man muss es aber natürlich auflösen. Das stimmte nur deswegen, weil die 76% angeblich sich haben impfen lassen. Wir müssen natürlich die abziehen. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Die 12 bis 15 Millionen, die sich einen falschen Impfpass besorgt haben, die muss man halt abziehen. Ne? Also es ist damit kann man sagen, dass die Zahl damals natürlich nicht ganz klar war. Wir konnten ja nicht im Voraus verraten, wie viele sich einen falschen Impfpass holen. Das wäre ja auch irgendwie animierend gewesen für die heutige Justiz, die ja gerne verurteilt. Wir haben gerade Zahlen von den Generalstaatsanwaltschaften der Bundesländer bekommen. Und da sehen wir, wie viele Leute verurteilt werden, und zwar massivst. Oder wo sie dann mit einem Sondereinsatzkommando vor die Tür fahren und dann Zwangsblutentnahmen androhen, weil die Leute einen falschen Impfpass hatten und so. Also man kann ja eigentlich nur überlegen, dass man das Ding wegschmeißt, wenn man es hätte. Also ich habe sowas ja zum Glück nicht und könnte es mir auch nicht vorstellen, sowas zu haben. Aber die vielleicht als kleine Idee könnte man vielleicht spätestens als vorgezogenes Osterfeuer vielleicht benutzen.
Das ist eine Information, die ich noch gar nicht hatte. Nochmal ganz kurz langsam. Also die fahren jetzt bei angeblich Geimpften, die einen gefälschten Pass haben, vor und nehmen Blut ab? Das ist ein Scherz, oder?
Nee, das ist überhaupt gar kein Scherz. Das ist überhaupt
okay,
gut. Nein, ich gut, meine, ja. Sven, wir sind in Deutschland. Was denkst du denn?
Ja,
du hättest erwartet, hier kann das nicht passieren. Ne? Nein, nein, nein. Hier passiert das. Doch, doch. Das ist tatsächlich, wir haben Anrufe bekommen. Es gab ja einen Arzt, den Dr. Habig. Der ist ja damals in Untersuchungshaft gewesen, weil er eben auch nicht so überzeugt war von diesen sogenannten Impfstoffen. Ich bin übrigens auch nicht sehr überzeugt davon, weil das Paul-Ehrlich-Institut nämlich auch nicht überzeugt ist davon. Dazu kommen wir gleich beim Rechnen. Ja. Ich muss schon grinsen im Voraus, weil ich habe gestern so eine tolle Antwort bekommen und die wollte ich doch irgendwie teilen mit allen. Das ist ja, das hat ja so sein. So, und da das Paul-Ehrlich-Institut auch nicht so überzeugt war, ist jetzt aber dennoch die Justiz und die Polizei immer noch sehr überzeugt, dass es total klasse war, diese Impfung zu nehmen. Und wenn dann ein Arzt kam und das ins Waschbecken gespritzt hat, dann hatten die bei der Justiz ein Problem damit, weil ich vermute, die haben es ja genommen. Und jetzt wollen sie aber auch, dass die anderen das auch nehmen. Und wenn sie es nicht genommen haben, dann müssen sie wenigstens bestraft werden. Ja, so sieht das im Moment vor den Gerichten aus. Oder auch die Polizeikommission und so, die sind da ja ganz böse. Gestern war ich bei einem Verfahren, da ging es um eine Frau, die soll angeblich Impfpässe gemacht und verkauft haben. Und auch um Gottes Willen Testzertifikate. Die war zwar nie krank, aber sie soll dann Testzertifikate bearbeitet haben. Ja, dafür wollen sie 2 Jahre ins Gefängnis stecken. Also das ist wirklich absurd, was die hier teilweise veranstalten. Das ist wirklich wie im Clownstheater. Also ich kann es mir gar nicht anders mehr erklären, dass die sowas verfolgen. Und wie gesagt, nie krank gewesen, aber sie hat halt vorgespielt, sie sei gesund, ihrem Arbeitgeber. Und weil sie das vorgespielt hat, sie war natürlich gesund, sie hatte nachweislich nie Corona, aber weil sie es vorgespielt hat, ist das halt, das war nicht legitim. Also sie hätte es nicht vorspielen dürfen. Und die Testzertifikate, die sie ihr vorwerfen, Also wenn ich das jetzt alles mal so richtig rekapituliere, die sind sozusagen ohne Unterschrift und man hat es daran festgemacht, dass irgendeine Nummer angeblich eine laufende sein soll. Soweit ich das überblicken kann, stimmt das gar nicht. Aber das sind alles so Sachen, die sind ja noch im Verfahren, das läuft ja noch und da muss man mal abwarten, was da noch bei rauskommt. So insgesamt finde ich das ein bisschen merkwürdig. Und diejenigen, die jetzt Probleme haben, ja, das, was du gerade gesagt hast mit der Zwangsblutentnahme, diejenigen, die kommen deswegen dran, weil natürlich die Akten konfisziert wurden, die Fallakten. Also bei mir ist hier gerade ein technisches Problem, das müssen wir leider mal kurz aushalten. Immer wenn ich eine schließe, dann warte. Entschuldigung, dass ich jetzt eben so, jetzt. Und da haben die Patientenakten natürlich konfisziert bei dem Arzt und dann sind die zu den Leuten hingefahren, haben die Straße dann abgesperrt, so ist es mir berichtet worden und sind dann mit dem Überfallkommando der Polizei an die Tür gekommen und haben gesagt, entweder sie geben uns jetzt ihren falschen Impfpass oder ihren Impfpass überhaupt, ja, also der musste ja noch nicht mal falsch sein, das wussten die ja gar nicht, oder wir nehmen sie runter mit zur Zwangsblutentnahme. So, und dann haben die Leute teilweise, sind die dann mitgegangen, freiwillig zur Blutentnahme oder haben eben ihren Impfpass rausgegeben. Also das hat stattgefunden und findet immer noch statt. Und es werden Hunderte und Tausende Leute verurteilt wegen dieser Sachen oder weil sie eine Maske nicht getragen haben und dann ein Attest vorgezeigt haben. Da werden sie einfach mal so prophylaktisch verurteilt, obwohl das gar kein korrektes Aburteilen ist, aber es wird halt einfach gemacht so. Also in Corona-Sachen ist man halt nicht so sicher in der deutschen Justiz, da muss man sagen, da gibt es noch Defizite. Ja, also da könnte die Justiz noch mal ein bisschen nachlegen, weil die ja nicht wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut auch nicht so überzeugt war. Naja, und deswegen wäre es
gut. Und das klingt aber nach, guck mal, ich wollte dich nur fragen, ob im Ausland auch irgendwie Soldaten verhaftet werden, weil sie sich nicht gegen Masern impfen lassen, aber guck, fällst du mir direkt mit solchen Schauergeschichten, die ich einordnen muss. Weißt du, Paul Schreier hat ja gesagt, Landesmedienanstalt, ich muss das hier einordnen. Es handelt sich zwar nicht um Comedy, und da ist noch Handlungsbedarf für die Justiz, wenn ich dich richtig verstehe. Also
ja, bei die geschätzten könnten noch mal ihr Wissen ein bisschen erweitern. Oder sie sollten sich lösen davon, dass sie selbst den Mist mitgemacht haben. Denn sie denken ja immer noch, dass das eine gute Sache war. Und irgendwie ist der Informationsstand so, wie es ja damals auch war. Man kam ja nur dazu, wenn man sich nicht informiert hatte. Also immer häufiger sprechen mich Leute an, wenn sie von mir gehört haben oder wenn ich mit ihnen rede. Ich hatte jetzt gerade auf einer Fähre, weil ich 2 Stunden Überfahrt auf einer Fähre hatte, hatte ich ein Gespräch mit einer Dame, die selbst Köchin ist. Und als ich ihr das alles erzählte, was das Paul-Ehrlich-Institut selber so für Überzeugungen hatte, nämlich, dass sie gar nicht wissen, ob die Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe gewährleistet ist, das haben die ja schriftlich sogar ins Gesundheit, da ist die aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, ich habe es ja auch nur gemacht, weil ich sonst meinen Beruf gar nicht hätte ausüben können. Und ich hatte damals zwar ein schlechtes Gefühl, aber prinzipiell war sie eigentlich überzeugt, dass das dann so öffentlich gesagt wurde. Ja, und jetzt merken sie alle, dass das natürlich Blödsinn war. Und das ist natürlich schwierig, von dieser Propaganda runterzukommen. Und dafür haben wir übrigens eine Veranstaltung am 1.11.2024, also am Freitagabend in Hamburg in der Friedrich-Ebert-Halle. Es sind noch Karten verfügbar. Jetzt muss ich gleich mal Werbung machen. Unter kunst-und-wissenschaft.de kann man buchen. kunst-und-wissenschaft.de lohnt sich. Es sind schon viele, viele 100 Karten verkauft. Also ich denke, wir werden am Ende ausverkauft sein. Ich denke, wir werden so 1000 Leute haben auf dieser Veranstaltung. Es kommen nämlich Dr. Michael Nehls, Dr. Jonas Tögel und meine Wenigkeit. Wir reden und dann haben wir noch die Musik mit dem Matthias Veit, der ist Pianist, und Frauke Thalacker, sie ist Opernsängerin, und dann haben wir noch die Susanne Metzendorf als Künstlerin, die eine Ausstellung macht, und es wird ein genialer Abend, denn wir reden natürlich so wie Jonas Tögel über Propaganda, und ich rede ja auch gerade über Propaganda, und wir müssen ja sehen, wie kriegen wir das aus den Köpfen der Leute wieder raus. Darüber reden wir an dem Abend, und der Dr. Michael Nehls ist ja auch ein hervorragender Forscher, der ist Molekulargenetiker. Und als solcher hat er natürlich gewisse Grundlagen, um auch gewisse Hilfestellung zu leisten, ja, wie das Gehirn so arbeitet und wie man es wieder in Schwung kriegt, wenn man sich diese Sache angetan hat, diese Spritze. Ja. Und natürlich will ich auch darüber sprechen, vielleicht noch den letzten Satz, vielleicht darüber will ich auch sprechen, wie kriegt man denn die Leute, die man jetzt so in Ruhe lässt, ja, also die jetzt irgendwelche Beschwerden haben und man selbst hat dann so immer gleich die Vermutung, ja, das könnte vielleicht von der Spritze kommen. Wie redet man mit denen denn jetzt in Zukunft? Ne? Ich plädiere ja dafür, dass man sagt, vielleicht sollte man, also dass man denen einfach sagt, also wenn du mir diese Beschwerden jetzt schilderst, vielleicht solltest du nicht gleich ganz ausschließen, dass es von deiner Impfung kommt, ja, also Impfung in Anführungszeichen. Das wäre vielleicht mal ein etwas massiverer Anfang, dass die Leute überhaupt mal ins Denken geraten. Ja? Also das, man tut es ja immer nicht, weil man immer so freundlich ist zu diesen Menschen und sagt, ah, ich will sie in ihrem Leid nicht auch noch irgendwie verunsichern. Ja, aber wenn man sagt, naja, kannst du ausschließen, dass es von der Impfung kommt, ja, dann bringt man sie ja wenigstens mal ins Denken. Ja?
Das, aber die Reaktion ist ja normalerweise, sind sie dann verärgert. Ich würde es trotzdem tun. Also zwei Dinge. Erstens, Hinweis zu dem, was du gerade gesagt hast, natürlich findet sich der Link zu eurer Veranstaltung in der Videobeschreibung. Ich empfehle auch dahin zu gehen und nicht nur Herrn Lausen, sondern auch Herrn Tögel und Herrn Nils zuzuhören. Zweitens, okay, du würdest also jetzt als Zivilist auf Menschen zugehen, die dir von irgendwelchen Beschwerden berichten und sagen, könnte
an. Ja, ich stehe ja schon vor Ihnen. Also wenn ich mit denen rede, dann kriege ich ganz häufig irgendwelche Beschwerden. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, ich hatte eine Gesichtslähmung und weiß gar nicht, woher es kommt. Es muss irgendwie mit der Nahrungsaufnahme zusammenhängen oder was weiß ich, was die sich dann ausdenken. Und dann sollte man sagen, naja, kannst du ausschließen, dass es von deiner Impfung kommt? Ja? Ja, dann hat man wenigstens mal einen Hinweis gegeben. Die kommen ja sonst nicht drauf. Ja, oder ich habe, was weiß ich, ich hatte eine Thrombose. Ja, kannst du ausschließen, dass es von deiner Impfung kommt? Ja, oder ich hatte, was weiß ich, ich habe ja Leute mit Augenthrombose. Ja, das heißt, das ist ja, ich meine, es gibt's ja, es gab's ja auch vorher schon. Aber eine Augenthrombose ist natürlich eine ganz furchtbare Angelegenheit. Und natürlich ist das auch eine der Nebenwirkungen, die wir sehen. Aus den Unterlagen des Paul-Ehrlich-Instituts. Also die wissen es ja selber. Ne? Also da kann man doch einfach mal fragen, Mensch, kannst du das ausschließen? So, und warum reden wir überhaupt?
Gestatte mir ganz kurz, gestatte mir eine Anekdote beizusteuern zwischendurch, dann mach bitte gerne weiter. Aber ich wundere mich auch, da scheint mir vielleicht auch beim Fachpersonal noch ein Problem zu bestehen, weil es gibt ja sogenannte Ärzte in Deutschland. Und ich gestehe, dass ich da gerade manchmal bin, aus Gründen, bei denen ich eigentlich immer die zweite Frage oder erste Frage von denen erwarte, sind sie geimpft? Mich hat noch nie ein Arzt gefragt. Also wo man dann sagt, ich habe Beschwerden, die durchaus du und ich normalerweise diese Frage zuerst stellen würden. Ja? Sind sie geimpft? Ja. Habe ich noch nie gehört. Also die Ärzte interessiert das gar nicht, die klammern das aktiv aus. Ja. Dass das da irgendwann müssten sie ja was dazu sagen. Also machen sie dann irgendeinen anderen Zirkus, aber die Frage erwarte ich eigentlich. Gut, dann stellen wir die halt. Entschuldige, nur mal dazwischen geschmissen als
Eingang. Ja, genau. Also ich finde, man sollte die Leute auch nicht im Dunkeln lassen. Weißt du, die kommen dann an und haben Beschwerden und der eine sagt, Mensch, mein Krebs war schon weg und jetzt ist er wieder da. Da denkt man denn, naja, also dem kann man jetzt ja nicht helfen, wenn man ihm das auch noch sagt. Kann man ihm vielleicht nicht helfen, aber der Gedankenanstoß muss ja kommen, es muss sich ja auch fortsetzen, dass die Leute mal darüber nachdenken, was sie da gemacht haben und dass sie es vielleicht dann auch ihren Angehörigen mal erzählen, ja, das ist, oder wenn sie können ja auch zu anderen Schlüssen kommen, man fragt sie ja nur, ob sie ausschließen können, dass es von ihrer sogenannten Impfung kommt, ja, wenn sie es dann ausschließen können, ist der Gedanke zumindest mal da.
Gut, aber ich habe das natürlich auch um mich herum, die Folgen. Wenn man dann sowas fragt, jetzt hat dann irgendwie eins von den Kindern Krebs und wenn man dann sagt, könnte das an der Impfung liegen, das ist natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, eine gewisse Fallhöhe, ne? Dass man erstens nicht.
Ich würde sagen, kannst du ausschließen, dass es von der Impfung kommt? Ja, ich würde nicht sagen, kann das von einer Impfung liegen? Nein, das musst du ja gar nicht fragen, das wissen die ja gar nicht und ich weiß es ja auch nicht, aber ich habe es ja im Kopf und wieso kann ich das nicht sagen? Wieso gibt es da so eine Sperre? Was ist eigentlich diese Sperre?
Na, die Sperre ist, du kannst es ja dann, wenn es so wäre, also diese ganze kognitive Schwierigkeit, wenn es dann so wäre, dann könnte man es ja auch gerade nicht ändern und hätte sich doch an sich selbst oder anderen versündigt. Ne? Das halte ich für ein Problem.
Ja, gut, gut, aber ich meine, damit hilfst du demjenigen natürlich auch nicht. Man könnte natürlich frei nach Top Gear gehen. Das sind ja diese drei Leute, die damals so eine Autosendung gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Und dann sind die mit drei klapprigen Autos, haben irgendeine Rallye gemacht von London nach Paris oder so. Und dann haben sie sich in dem Filmbeitrag immer gegenseitig überholt. Und einer lag dann mit dieser Schrottkarre am Rand. Dann haben sie den ausgelacht und haben gesagt, wir helfen dir am besten, indem wir dir nicht helfen. Ja, Das kann man natürlich so denken, dass man dem anderen damit nicht hilft, wenn man ihm zumindest den Gedanken mal gibt. Das stimmt, aber jetzt ist es ja auch häufig so, dass bei solchen Leuten kommen dann die Ärzte und sagen, ach, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal eine Auffrischungsimpfung machen. Und möglicherweise verschlimmert sich dann irgendetwas, was er vielleicht hätte durch deinen Hinweis, kannst du ausschließen, dass es von der Impfung kommt, möglicherweise besser für ihn gewesen wäre, darüber nachzudenken. Dass er sagt, ich möchte meinen Zustand jetzt vielleicht doch nicht gerade nochmal verändern, weil er ja gar nicht weiß, was dann passiert in seinem Körper.
Also ich gebe dir recht. Ich wollte nochmal, die Frage sei uns gestattet. Die dürfen wir auch, wenn wir es unbeliebt machen, die Frage, gehen wir mal weiter.
Genau, schreib das mal in die Beschreibung. Kannst du ausschließen, dass es von der Impfung kommt? Schreib das mal in die Beschreibung. Ich kann es bei mir ausschließen. Ja, und wenn bei mir sozusagen irgendwas ist, dann kann ich es ausschließen.
Ja, ich auch. Ich kann auch meinen Impfausweis zeigen, der ist auch nicht gefälscht.
Weißt du, es gab ja eine Zeit, wo ich das nicht so offen gesagt habe, aber nachdem ich gelesen habe, was das Paul-Ehrlich-Institut macht, und darüber wollte ich mit dir ja auch heute sprechen, wir müssen mal rechnen. Ich glaube, ich komme da alleine nicht zurecht, vielleicht hilfst du mir da. Als damals hast du ja auch Zahlen von mir haben wollen.
Zahlen bitte Teil 2, ich freue mich, genau. Wir verlinken den anderen Beitrag
nochmal. Und extra. Dafür müsste ich jetzt mal den Bildschirm freigeben. Für diejenigen, die jetzt nur zuhören, kann ich das aber so gut beschreiben, dass wir eigentlich da keine Defizite erzeugen. Was hältst du davon?
Ja, ich bin technisch irgendwie immer gern bereit, Dinge auszuprobieren.
Mal gut, gucken, was dann gebe ich jetzt mal den Bildschirm frei, mache jetzt keine Ausführungen für einen Moment. Ich beschreibe mal kurz, was wir sehen. Wir sehen hier von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Tabelle, die uns sagt, wie viele Impfungen 2016, 17, 18, 19, 20 stattgefunden haben, die über die Kassen abgerechnet wurden und wie viele 2021 stattgefunden haben, und zwar nur die Covid-Impfungen, also diese, die ich jetzt aus den 2016 bis 2020 habe, die kamen noch obendrauf als Gesamtzahl. Warum mache ich das? Ich möchte einfach nur mal uns zurückkatapultieren in das Jahr 2020, also uns alle. Und wir sehen, ich gebe mal die Information weiter, wir sehen, dass wir 2016 Anzahl der Impfungen aus dem vertragsärztlichen Bereich hatten wir 21 Millionen. 2017 21 Millionen, 2018 23 Millionen, 19 schon 25 Millionen und 2020 hatten wir ziemlich genau 30 Millionen Impfungen. Ja, das können wir uns merken, 30 Millionen. Mhm. Und jetzt gibt's hier in der Tabelle nur die Covid-Impfungen. Ja, also was mussten wir denn eigentlich rechnen? Die haben ja gesagt, wir müssen 7 Milliarden Menschen impfen. Ich glaube, das war Angela Merkel oder Bill Gates. Ich kann das nicht unterscheiden, weil die sehen ja sehr, sehr ähnlich, oder sagen ja sehr ähnliche Sachen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber das war ja geplant, sodass man also damit rechnen musste, dass man im Jahr 2021 doch vielleicht eine große Zahl dazu bringt, sich impfen zu lassen. Also mit wie viel hätten wir gerechnet? 60 Millionen Leute, dass man das schafft? Ja, ne?
Ja.
Und dann hat man ja gesagt, man muss immer 2 von diesen Dingern kriegen, dann sind es schon 120 Millionen Impfungen. Tatsächlich hätte man sich auf 150 Millionen vorbereiten können und tatsächlich 2021 sind 153 Millionen 750 Impfungen vertragsärztlich abgerechnet worden. Covid-19, ja, also nur diese sogenannten Impfungen gegen Covid-19. Wenn wir das mal vereinfachen, ja, dann müssten wir ja, und das machen wir jetzt hier auf dem Bildschirm, da gehen wir hin und wir runden mal auf 150 Millionen, teilen das durch 30. Was kommt da raus, Sven?
5.
Richtig. Ja, na, das war also eine relativ einfache Rechnung. Ne? War einfach, oder?
Ja, das war einfach für Mathe-Leistungskursler. Gut.
Jetzt haben wir ja eine gewisse Zahl auch bei den Impfungen früher, also bei den 30 Millionen und früher waren es dann 25, da hatten wir ja immer eine gewisse Zahl Impfungen und da haben wir ja auch Nebenwirkungen. Würdest du mit mir übereinstimmen, oder?
Würde ich annehmen, ja.
Das Paul-Ehrlich-Institut weiß das seit Jahrzehnten auch, deswegen haben sie extra eine Abteilung, die sogenannte S1 für die Pharmakovigilanz. Und die Pharmako ist eben, also diese Arzneimittelsicherheitsüberwachung, die nimmt Nebenwirkungen entgegen und verarbeitet die und muss natürlich überprüfen, ob diese Nebenwirkungen tatsächlich auch dann gemäß von diesen Arzneimitteln oder Impfungen dann kommen. Das müssen die überprüfen. Und natürlich kann man sich vorstellen, die haben eine gewisse Menge an Personal dort. Ja, würdest du mit mir übereinstimmen, oder? Dass genau. Die Personal dort haben. Und jetzt wollten wir doch wissen, das haben wir ja schon in einer zuvor stattgefundenen Sitzung im Untersuchungsausschuss, da wollten wir ja wissen, wie viele Leute haben denn da gearbeitet. Und jetzt haben wir eine konkrete Antwort. Und zwar vom 23. Oktober 2024, also taufrisch. Ich habe fragen lassen, wie viele Mitarbeiter waren im Paul-Ehrlich-Institut, PEI, in den einzelnen Monaten des Jahres 2020, Januar bis Dezember, mit der Bearbeitung von üblichen Nebenwirkungs- und Todesverdachtsmeldungen eingesetzt und wie viele Mitarbeiter wurden in den jeweiligen Monaten des Jahres 2021, Januar bis Dezember, mit der Bearbeitung der Nebenwirkungs- und Todesverdachtsmeldungen für alle Impfungen betraut? Bitte die Anzahl der Mitarbeiter für den Monat in beiden Jahren in tabellarischer Form auflisten. War die Frage klar und verständlich?
Ja, soweit ja. Ich hätte sogar jetzt eine Vermutung. Ich kann das noch gerade nicht so gut lesen, aber ich höre dir zu. Ja,
beantwortet okay. Hat es Professor Dr. Edgar Franke, der parlamentarische Staatssekretär, im Namen des Bundesministeriums für Gesundheit an den Abgeordneten Thomas Dietz. Thomas Dietz arbeitet für die Fraktion der AfD und der hat mir dann diese Frage an Herrn Franke schicken lassen. Und Herr Franke hat die Frage nicht so gut verstanden. Er ist zwar Professor Doktor, was mir persönlich ja fehlt in meiner Vita, aber dann erwarte ich zumindest von ihm eine Antwort in tabellarischer Form Monat für Monat. Jetzt lese ich mal die Antwort. In den angefragten Jahren 2020 und 2021 war das Referat Pharmakovigilanz in Klammern S1 im Paul-Ehrlich-Institut PEI zuständig für die Pharmakovigilanz von Impfstoffen und dann noch andere Sachen, monoklonalen Antikörpern, Allergenen, Verdachtsfällen von Arzneimittelfälschung. Ja. Eine Zuordnung von Beschäftigtenzahlen, es ist eine Oberbehörde, ja, also es ist nicht jetzt irgendwie nur so, keine Ahnung, ein loser Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten, es ist eine Oberbehörde. Also die sollten eigentlich gut Protokoll führen, wer wann wo arbeitet und woran er arbeitet. Eine Zuordnung von Beschäftigtenzahlen zu einzelnen Produktgruppen oder spezifischen Aufgaben aus dem Zuständigkeitsbereich des Referats ist retrospektiv nicht möglich, also rückwärts geschaut, nicht möglich. Im Jahr 2020 waren bezogen auf die einzelnen Monate, 16 bis 19, die gendern hier schon, Mitarbeitende in der zuständigen Abteilung mit der Bearbeitung von Nebenwirkungsmeldungen betraut. Also, jetzt haben wir schon mal eine Zahl. 16 bis 19 Leute waren also in 2020 betraut. Jetzt gucken wir noch mal zurück. Wie viele sind denn geimpft worden in 2020? Also 30 Millionen. Dafür haben sie, da müssen wir wieder in unsere Rechnung reingehen, damit wir das vollständig kriegen. Also 30 Millionen gleich, machen wir mal einen Mittelwert, machen wir mal 17, den unteren Wert. 30 Millionen, 17 Mitarbeitende, um das korrekt wiederzugeben. Okay, dann würden wir ja jetzt erwarten, wenn wir 150 Millionen Impfungen erwarten dürfen, weil es mussten ja alle durchgeimpft werden. Wir hatten ja schon Frau Merkel und Herrn Gates zitiert, die ganze Welt sollte ja geimpft werden, also war in Deutschland eben auch alles zu impfen. Dann hätten die ja normalerweise auch damit rechnen müssen, dass, wir hatten vorhin ausgerechnet den Faktor 5 mehr Impfung, dass wir auch den Faktor 5 mehr Nebenwirkungen haben. Was genau brauchen wir denn dann in der Abteilung der Nebenwirkungsbearbeitung an Mitarbeitern mehr? Ich würde sagen auch Faktor 5, oder?
Ich würde sagen 85.
Okay, das rechnen wir mal zusammen aus. 150 Millionen gleich, also 5 mal 10 sind 50, 5 mal 7 sind 35. Du hast recht, Sven, wir brauchen 85 Mitarbeiter. Da das Paul-Ehrlich-Institut eine Oberbehörde ist und nur alleine in Deutschland genau dafür gesetzlich verpflichtend verantwortlich ist, das zu verarbeiten, gehen wir jetzt davon aus, dass die 85 Mitarbeiter hatten. Ja?
Ja.
Dann lesen wir doch mal die Antwort von Herrn Franke weiter. Also, wir lesen noch mal den Satz. Im Jahr 2020 waren bezogen auf die einzelnen Monate 16 bis 19 Mitarbeitende in der zuständigen Abteilung mit der Bearbeitung von Nebenwirkungsmeldungen betraut. Im Laufe des Jahres 2021 wurden hierfür die Anzahl der zuständigen Mitarbeitenden auf 32 erhöht.
Okay.
Da fehlen ja jetzt welche. Okay. Zusätzlich wurden innerhalb des PAI weitere Maßnahmen ergriffen. Also, wenn ich das so lese, sieht das so ein bisschen aus, als wenn die ein bisschen Panik gekriegt haben. Ich weiß ja auch, dass es so war. Weitere Maßnahmen ergriffen, wie Heranziehung von Personal aus anderen Organisationseinheiten. Man weiß nicht, aus welchen, weil man es nicht schreibt. Oder Übertragung von Aufgaben der Abteilung Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten auf andere Organisationseinheiten. Aha. Wir haben also eine Oberbehörde, die für die Sicherheit in Deutschland, für alle Arzneimittel und auch für alle Impfungen, gerade wenn sie neu sind, zuständig sind. Und die hätten eigentlich nur ganz einfach sagen müssen, wir erwarten das Fünffache an Nebenwirkungen, weil es einfach rein von der Sache her rechnerisch so wäre, wenn diese Impfungen genauso viel Nebenwirkungen machen wie die im Jahr 2020. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ja, dass das ganz andere Faktoren sind. Das heißt also, die haben nur auf 32 erhöht. Kann man sagen, dass diese Leute schlecht vorbereitet waren? Mhm. Ich würde sagen, ja.
Das kann man nach dieser Rechnung. Meine Frage wäre jetzt, wenn ich das darf, hast du denn auch, vielleicht haben Sie ja 2022 aufgestockt auf 500 Mitarbeiter. Wissen wir das?
Nö. Ja, das wissen wir. Ich habe in einer anderen Frage mal gefragt, die müsste ich jetzt gleich herausholen. Da habe ich mal gefragt, wie viele Mitarbeiter dann sich arbeitsunfähig gemeldet haben in den einzelnen Jahren. Und da haben Sie mir auch die Mitarbeiterzahlen vorgeführt. Da würde ich an dieser Stelle mal ganz kurz suchen. So, also du wolltest ja wissen, ob 500 weitere Mitarbeiter in 22 zugebaut wurden. Ich hatte, da habe ich eine ganz gute Zahl, und zwar habe ich auch damals einen Abgeordneten, das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut, eine Frage stellen lassen. Und zwar, wie hoch ist der Krankenstand im RKI und im PAI in absoluten Zahlen? Bitte auflisten, quartalsweise seit 2018. Gut, quartalsweise haben sie nicht gemacht, haben sie jährlich gemacht. Und da sieht man dann aber auch gleich die Anzahl der Beschäftigten hier für das RKI. Hier sieht man also von 23.500 oder 600 Ausfalltagen steigt das auf 31.275 an beim RKI. Da kommen wir gleich nochmal zu, wir müssen ja heute rechnen. Und aber der Mitarbeiterzubau seit von 21 auf 22 waren von 1.399 auf 1.439, also 40 Mitarbeiter haben die beim RKI zugebaut von 21 auf 22. Und hier haben wir das Paul-Ehrlich-Institut. Da war es so, dass die zwischendurch in 2020 hatten die nur 8.163 Krankheitstage, also Ausfalltage. Das ist wiederum erstaunlich, weil es ja die schlimmste Pandemie aller Zeiten waren. Und da waren nur 8.163 Ausfalltage. Also ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Aber die Frage war ja, haben sie 500 Mitarbeiter zugebaut? Nein, 896 hatten sie in 2021. Und sie hatten in 2022 927, das macht genau 31 Mitarbeiter, die sie zugebaut haben. Was aber passiert ist, sie hatten insgesamt 3.400 Ausfalltage in 22 mehr als im Jahr 21. Das ist beeindruckend, dass sozusagen der Krankenstand von im Durchschnitt, wollen wir das mal zusammen rechnen? Das machen wir mal zusammen. Also wir haben 10.000 Ausfalltage 259 auf 896 Mitarbeiter. Das macht einen Krankenstand von 11,45 Tagen pro Mitarbeiter im Durchschnitt. Ja, merken wir uns mal, 11,45 Tage in 2021. In 2022, wo hoffentlich alle im Paul-Ehrlich-Institut gut geschützt sind durch die neuen sogenannten Covid-19-Impfstoffe. Ich weiß nicht, ob die es selber auch genommen haben, aber wir rechnen es mal aus. 13.625 durch jetzt die mehr Mitarbeiter. Jetzt haben sie nicht mehr 11,45, sondern Fehltage 14,7. Ja, also das ist sozusagen um fast 3,5 Tage pro Mitarbeiter an Krankheitstagen angestiegen. Und jetzt gucken wir nochmal zurück in das Jahr 2020. Da waren es 8.163. Ich weiß, das ist abstrakt für die, die nur zuhören. Da waren es knapp 10 Fehltage, Krankheit. Also das war sozusagen der Tiefstand, war in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten, der tiefste Krankheitsstand beim Paul-Ehrlich-Institut. Das waren bestimmt die Maßnahmen und der Lockdown. Mhm. Gehe ich von außen. Wahrscheinlich haben die alle nicht mehr gearbeitet und mussten deswegen sich auch nicht krank melden, weil sie ihren privaten Dingen so nachgehen konnten. Aber das ist nur eine Mutmaßung von mir. Ne? Also das weiß ich natürlich nicht genau.
Aber dennoch deine... Kurz, Tom. Ja, ganz kurz, die Frage nochmal zwischendurch, also aufgestockt haben Sie nicht um 500, war ja auch mal nur in den Raum geworfen. Sie hätten aufstocken müssen von 2020 auf 21 um das Fünffache auf, ja, 85,
ja,
und haben das auch 22 nicht nennenswert erweitert.
So ist es.
Ich will mal kurz diese Klarheit für mich als mathematischen Laien dazwischen werfen.
Genau.
Also es hat weder die Aufstockung in 21 stattgefunden, noch die Aufstockung in 2022.
Also ich finde es eine ganz hervorragende Zwischenfrage, weil es nochmal den Blick erweitert. Die Frage, die du da gestellt hast, zeigt natürlich auch den Willen, sich blind zu stellen. Das muss man ja ganz klar damit verbinden.
Anschlussfragen. Mhm.
Denn wenn man sieht, dass kein Personal hinzugeholt wurde, sondern dass man aus Heranziehung von Personal aus anderen Organisationseinheiten, ja, also das kann ja theoretisch alles sein. Es ist eine Pflicht des Paul-Ehrlich-Institutes, Leute mit der Arzneimittel-, also Nebenwirkungsbearbeitung nur zu betrauen, wenn sie eine entsprechende Ausbildung haben oder eine Einarbeitung haben. Ich habe das Paul-Ehrlich-Institut vor einem halben Jahr mit einer Informationsfreiheitsanfrage gefragt, wie haben Sie die denn aus- und weitergebildet? Darauf haben Sie mir bis heute nicht geantwortet. Ich klage da jetzt für. Ich will das wissen. Ich möchte gerne die Dokumente dazu sehen.
Ich habe das auch deshalb gefragt, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich habe auch deshalb gefragt, weil ich ja immer so gerne Menschen entlaste. Und ich glaube, du kennst auch Frau Keller-Stanislawski besser als ich, die vor irgendeinem Untersuchungsausschuss in einem unserer Bundesländer ja auch durch die Blume zumindest eingeräumt hat, dass sie ein bisschen überfordert waren mit gewissen Dingen. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und es gab, wie du besser weißt als ich, jüngst auch eine kleine Anfrage, nicht der AfD, sondern der Linken in dem Fall. Und zwar von Frau, wie heißt sie? Tati? Ja, ne?
Frau Tati. Ich habe den Namen nicht präsent.
Ja, aber auch da irgendwie mit der von der Berliner Zeitung dann ja auch berichtet, eine Frage zumindest, ob es möglicherweise 20 Mal mehr Verdachtsmeldungen gegeben hat, als wir alle bisher wissen. Das wirst du wahrscheinlich mit einem Nicken beantworten. Und wenn du mir jetzt sagst, die Mitarbeiter haben sich nicht direkt verzwanzigfacht, würde das heißen, es ist ein bisschen untererfasst möglicherweise, oder?
Ja, also tatsächlich ist ja dieser Faktor 5, den wir nur als, ich sag mal, stetige Vorgabe benutzt haben, um eine Prognose zu erstellen. Ja, im Modellieren, ich meine, man muss ja auch mal, wir müssen einen kurzen Exkurs machen. Im Modellieren waren Sie ja im Grunde ganz groß. Sie haben ja, als Sie den Lockdown vorbereitet haben, da haben Sie ja erstmal Horrorszenarien gemalt. Also es waren ja sozusagen die Horrorzahlen des Paul-Ehrlich-Instituts, beziehungsweise des Robert-Koch-Instituts und von Herrn Schade und von Herrn Wieler. Die Horrorzahlen waren die Modellierungen, die Sie abgegeben haben. Sie wollten, waren der Meinung, es müssten 150.000 Intensivbetten her. Wir hatten ja nur 27.000 oder so. Das heißt also, sie brauchten, also da konnten sie gut modellieren und vorausberechnen, wie schlimm alles wird. Bei der Impfung hatten sie das nicht erwartet. Sie haben nicht.
Ja. Ganz kurz, sie konnten ja auch international gut modellieren. Du erinnerst dich an diese The Hammer and the Dance und diese ganzen Dinge von irgendwelchen seltsamen, plötzlich auftauchenden Menschen, die uns ja vorgerechnet haben im Modell, wie viele von uns jetzt sofort sterben werden. Und da hast du völlig recht, da muss man ja auch modellieren, also nicht nur auf der Panikseite, sondern da muss man ja auch verantwortungsvoll modellieren auf der anderen Seite. Und da,
also
da
sagen
wäre
wir mal
doch was.
ja. Die, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbreche. Genau, immer. Also das verantwortungsvolle Modellieren auf der anderen Seite, damit meinst du ja, wenn ich schon weiß, dass ich bestimmte Nebenwirkungsereignisse bekomme, die ich deswegen, alleine deswegen schon bearbeiten muss, weil die Zulassungszeit dieser sogenannten Impfstoffe so teleskopiert worden ist. Ja, also man stelle sich einen Piraten vor, der sein Fernrohr schon gar nicht mehr auszieht, weil er schneller den anderen entern will. Ja, der wird ja das andere Boot gar nicht sehen, wenn er sein Teleskop gar nicht auszieht. Das ist sozusagen auch sinnbildlich für die Nebenwirkung. Wer sein Teleskop nicht auszieht, wird die Nebenwirkung nicht sehen können. Ja, also das, und das machen ja nur Piraten.
Also, vielleicht das, ist das. Aber da muss ich einhaken. Entschuldige, wie gesagt, Mathe-Leistungskurs. Du hast mir nämlich vorhin, ich habe zugehört, du hast mir vorhin die ganzen Zahlen von 17 bis 2020 ja genannt oder von ja. 18 bis 20. Das heißt, du hast einen gewissen Erfahrungswert in der Vergangenheit, was mit den gründlich getesteten, 10 Jahre entwickelten Impfstoffen zu erwarten ist, ja. an Nebenwirkungsmeldungen. Die hast ja. du mir ja vorhin genannt. Das waren dann, glaube ich, nur in Anführungsstrichen 22.000 bis 30.000. Wenn du jetzt diesen teleskopierten Stoff dazu schmeißt, dann weißt du ja auch, dass du gar nicht von dem Erfahrungswert ausgehen kannst, den du bisher hattest. Also man erwartet jetzt eigentlich nicht nur eine Verfünffachung der Nebenwirkungsmeldungen. Die musst du schon aus der Zahl der Impfungen erwarten, die jetzt dazukommen, weil du die verfünffacht hast.
Ja.
Du erwartest doch eigentlich auch noch mit großer Vorsicht einen hohen Unsicherheitsfaktor und möglicherweise auch eine Verzehn- oder eben Verzwanzigfachung dieser Meldung. Das muss doch so sein in der Modellierung. Du musst doch berücksichtigen, was du dazu getan hast.
Ja, ja, das also mir fällt gerade noch was ein. Also weil das ja so frisch ist, ist das ja alles noch, wir sind ja sozusagen auch in der experimentellen Phase dieser Berechnung und dieses Nachvollziehens. Du darfst ja nicht vergessen, die Impfungen, die in 2020 ja, die 30 Millionen, die ja sowieso stattgefunden haben, die haben ja auch nochmal in 2021, kommen ja nochmal oben drauf. Das heißt, die 16 bis 19 Mitarbeitenden, die sie da hatten, die würden ja sowieso beansprucht werden mit diesen Impfungen, ja, also mit den herkömmlichen bisherigen. Das heißt also, ja. wenn sie dann sozusagen auf 32 aufgestockt haben, dann haben sie ja etwas gemacht, was sozusagen schon per se unterdimensioniert war. Also das ist ja sowieso klar, man hätte es ja schon ausrechnen können. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ich als verantwortliches Institut eine verkürzte Zeit für die Zulassung habe, dann habe ich ein dickes Minus bei der Erstbeobachtung und Einführung und habe ja auch nur eine bedingte Zulassung. Wenn ich dieses Minus ausgleichen muss, weil ich verantwortlich bin für die Sicherheit der Menschen in Deutschland, dann muss ich ein Plus erzeugen bei der sofortigen Überwachung mit allen Mitteln. Mhm. Das wissen die ja. auch ganz genau. Das heißt, sie haben sich absichtlich blind gestellt, damit niemand ein Problem bemerken kann.
Das muss ich einordnen. Du kennst die Landesmedienanstalten.
Ja, also, ordne das mal ein. Mal sehen, was du
wer sich.
Entschuldigung, darf ich ganz kurz mal, ich werde mal meine Frau bitten, ob sie vielleicht Zeit hat, mir einen Kaffee zu holen, bis du das dann eingeordnet hast. Das, mal ganz ehrlich, so eine Einordnung höre ich immer gerne. Hör mal los, ordne mal ein. Das müssen wir machen. Ich bin auch immer ein Fan von Einordnungen. Ordne mal.
Na, mal gucken, ob wir das da rankriegen. Also du hast jetzt gesagt, dass das Paul-Ehrlich-Institut mit anderen Worten irgendwie absichtlich weggeschaut hat. Und ich würde doch.
Nein, ich habe gesagt, sie haben sich absichtlich blind gestellt.
Ja, aber sie ist ja eine gute Frage. Also nochmal, deswegen.
Sie ist Herr Psychotech und Frau Keller-Stanislawski. Denn die sind
aber ja. Aber die armen Leute können doch, Tom, diese armen Menschen können doch nichts dafür. Man hätte doch jetzt natürlich, wenn man sagt, wir aus der Notsituation lassen wir jetzt einen Impfstoff zu, wo die Studien zusammengeschoben, teleskopiert sind und nicht 10 Jahre dauern, sondern nur ein Jahr. Teleskopieren mal zu erklären. Dann muss doch nicht Frau Stanislawski 1.000 Leute einstellen, und das ist so die Zahl, die wir ungefähr brauchen, sondern die müssen ihr doch zur Verfügung gestellt werden. Da kann doch Frau Keller-Stanislawski nichts dafür.
Ja gut, dafür ist ja der Behördenleiter zuständig. Also das ist ja nicht so, dass Frau Keller-Stanislawski müsste dann, wenn sie sozusagen die Leitung der Arzneimittelüberwachung inne hat, dann müsste sie eine Anforderung schreiben. Das ist eine gute Idee, da frage ich mal ab, ob sie die geschrieben hat. Das würde für Herrn Psychotech dann ganz schlecht aussehen, wenn er dann sozusagen nicht geantwortet hätte.
Doch, der hat bestimmt auch weitergefragt. Der hat bestimmt eine Anfrage dann einen Stock höher gestellt.
Ja, pass auf, jetzt, du, ich habe ja noch einen Ass im Ärmel. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich hier völlig ahnungslos in dieses Gespräch gehe. Das wäre ja auch unerwartet. Also insofern möchte ich dir noch mal einen kleinen Hinweis geben. Und zwar ist es ja so, dass tatsächlich, ja, also ich werde noch mal den Bildschirm freigeben. Und das lese ich dann auch wieder für diejenigen vor, die sich das nur anhören. Das geschieht jetzt. Ich gehe mal den ganzen Bildschirm frei. Zack. So. Ab jetzt haben wir hier ein Schreiben. Ich stelle mal meine Kamera wieder ein bisschen beiseite, damit ich das selber auch gut sehen kann. Ich hoffe, mich kann man auch noch so ein bisschen sehen. Da haben wir ein Schreiben. Und zwar ist es so, dass natürlich das Bundesgesundheitsministerium sehr gründlich natürlich auch vor den Impfungen hier am 20. Oktober 2020, ja, also kurz bevor die Impfung rauskam, haben die das Paul-Ehrlich-Institut natürlich auch gefragt, was braucht ihr denn? Ich lese das mal vor. Also das Bundesgesundheitsministerium schreibt unter dem Aktenzeichen 113-42002-05 aus Bonn, die sitzen in Bonn, ist ja erstaunlich, schreiben die am 20. Oktober 2020 an das Paul-Ehrlich-Institut in Langen per E-Mail. Pharmakovigilanz-Analysen von Covid-19-Impfstoffen, Notwendigkeit der Pseudonymisierung, Zuordnung von Diagnosen zur Impfung sowie Nebenwirkung, Nutzung von GKV-Daten. Und da fragen die im Rahmen der Entwicklung eines Impfkonzeptes, ja, am 20. Oktober 2020 für die Covid-19-Impfung und der damit zusammenhängenden Pharmakovigilanz-Analysen benötigt das Bundesgesundheitsministerium, BMG, Informationen. Erstens zur Notwendigkeit einer pseudonymisierten Zuordnung von Diagnosen zur Impfung und den Nebenwirkungen für die Postmarketing. Also Postmarketing ist die Nachbeobachtung, wenn die erstmal bei den Menschen angekommen ist. Ja, also wenn die in die Menschen reinstechen. Ja. Der Covid-19-Impfstoffe und der Verfügbarkeit entsprechender Daten. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch die von der EU-Kommission beabsichtigte Forderung nach einem EU-Impfregister beziehungsweise nach Studien zur Effektivität und Sicherheit der Impfstoffe Anlage 1. Ferner wären wir für die Information dankbar, welche Datensätze zwingend für die Postmarketing, also für die Impfnebenwirkungsbeobachten, Surveillance der unterschiedlichen Covid-19-Impfstoffe benötigt werden und wie diese Daten aus Sicht des PAI am zweckmäßigsten und einfachsten erhoben an das PAI übermittelt werden könnten. Unabhängig von der Erhebung der Daten für die Covid-19-Impfstoffe bitte ich um Mitteilung, welche Daten des PAI im Rahmen des Pharmakovigilanz-Monitorings, also des Nebenwirkungsmonitorings, aller auf dem deutschen Markt befindlichen Impfstoffe benötigt, also welche Daten benötigt ihr, wo diese gegebenenfalls bereits verfügbar sind und über welche Wege diese erforderlichen Datensätze dem PAI zur Verfügung gestellt werden können. Ihren Bericht erbitte ich, wir haben gesehen, am 20. schreiben Sie Oktober und am 21. Ihren Bericht bitte ich bis Mittwoch, 21. Oktober, auch an das Referatspostfach im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zu senden. Das heißt, wir sehen hier, mach du mal deine Einordnung.
In welchem Jahr sind wir jetzt gerade, damit wir uns noch mal kurz erinnern?
2020.
Okay, also das ist doch mal zumindest eine verantwortungsvolle Anfrage, oder?
Das Gesundheitsministerium wollte das wissen.
Genau, und gibt es eine Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut?
Ja, natürlich, die haben ja fristgemäß am 21.10. geantwortet. Und dann schlagen sie allerhand vor, ja, also das PAI schlägt vor, anhand von anonymisierten digitalen Gesundheitsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung KV, beziehungsweise von vier großen gesetzlichen Krankenkassen, eine Kohortenstudie zur Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe durchzuführen, sogenannte Sekundärdatenanalyse. Ich kann jetzt hier mal kurz für die Menschen, die zuschauen oder zuhören, sagen, das hat bis heute nicht stattgefunden.
Also, das wäre meine Frage gewesen. Ich habe nichts von dieser Studie gesehen bisher. Ja, okay.
Wir sind jetzt sozusagen 4 Jahre im Verzug. Ja, also die Studie ist sozusagen auch gar nicht angelaufen in der Zeit, wo geimpft wurde, weil die Krankenkassen gesagt haben, das, was ihr da macht, Paul-Ehrlich-Institut, damit können wir nichts anfangen, wir machen das nicht mit euch. Und dann haben sie erst in 22 eine Kasse gefunden, die das macht. Die Studie ist in Arbeit, aber es nützt natürlich nichts für die, die sich bereits haben impfen lassen. Ja, so, und dann haben sie sich relativ klar geäußert, was sie alles machen wollen. Also sie haben sozusagen dezidiert die Anfrage bekommen vom Gesundheitsministerium, was müsst ihr denn machen und was braucht ihr? Und dann haben die gesagt, jojo, wir machen eine Kohortenstudie unter Nutzung der Sekundärdaten, elektronische Gesundheitsdaten. Außerdem können wir vergleichsweise schnell und kostengünstig große Datenmengen bei entsprechend großer Patientenzahl ausgewertet werden. Auch können wir im Rahmen und so weiter. Also die schwurbeln darum, was sie alles machen können. Hier KV, GKV-Daten bieten sich in Deutschland an, da sie über Daten aus dem ambulanten und stationären Bereich verfügen, wobei die GKV-Daten umfangreicher sein dürften und so weiter. Und das PAI möchte, wie bereits erwähnt, gemeinsam mit den Universitäten, also die haben da wirklich einen Haufen Zeugs, was sie hier alles geschrieben haben, dann noch eine Smartphone-App, die Studie ist auch noch nicht ausgewertet, das ist nämlich die SafeVac-App, da warten wir bis heute auf Daten, die ist immer noch nicht ausgewertet, beziehungsweise veröffentlicht. Die Sekundärdatenanalyse überfolgt über einen Zeitraum von 2 Jahren, da konnte man das schon sehen. Das heißt, das PAI hat...
Zwei Fragen. Steht denn in dieser Antwort vom PAI irgendwie, dass sie 1000 Mitarbeiter mehr brauchen, um diese Aufgabe überhaupt... Okay. Steht denn in dieser... Ich erinnere mich dunkel, da musst du mir jetzt helfen, dass dann aber zumindest brauchbare Daten irgendwann vorlagen. Ich glaube sogar schon 2021 und meine, dass... Das kannst du, da musst du mir mal ganz kurz helfen. Es gab eine Kasse unter dem Vorstand von Herrn Schöfbeck, hieß der, glaube ich, damals, die genau. Doch irgendwie reichlich Daten zur Verfügung stellen wollte oder hätte können. Und wenn ich das richtig lese, was du mir gerade aus 2020 servierst, hätte das Paul-Ehrlich-Institut doch nur zugreifen müssen mit den 16 Mitarbeitern, wo 1000 fehlten. Und die Daten, war das die Barmer oder woher kamen die Daten damals? Wo war Herr Schöfbeck beschäftigt?
Also, das stimmt, was du sagst. Tatsächlich hätten sie nur zugreifen müssen. Man hat dann aber dummerweise Herrn Schöfbeck, weil er diese Daten angeboten hat, hat man ihn dann entlassen, fristlos, damit diese Daten eben nicht kommen. Also das ist jetzt das schließe ich jetzt daraus. Also zunächst einmal war es so, dass man ihm persönlich vorgeworfen hat, er habe die Impfkampagne gefährdet. Das war in 22, als also die Booster gerade noch mitten am Laufen waren. Man wollte ja die Booster unbedingt durchkriegen. Und alle waren ja Fans, auch bei der BKK Provita, der Verwaltungsrat, massiv. Und er hatte die Daten ja zur Übergabe ans Paul-Ehrlich-Institut angeboten. Also damit wäre er die erste Krankenkasse gewesen. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat auch gesagt, sie wären auch an den Daten interessiert gewesen. Dadurch, dass man ihn fristlos gekündigt hatte, war dann der Vizepräsident oder der Vizevorsitzende, der Vizevorstand der BKK Provita an die Macht gekommen. Und der hat gleich gesagt, nein, also die Daten können wir Ihnen leider nicht geben. Also die waren jetzt auch nicht so interessiert, diese Daten zur Verfügung zu stellen bei der BKK Provita. Die haben das dann sozusagen gleich mehr oder weniger verhindert.
Ja, also das heißt seit 2020, ich glaube Bill Gates hat mal gesagt, wir fahren auf Sicht.
Oder? Nein, wir fahren im Nebel.
Ja.
Hat er das nicht gesagt? Anders. Hat er nicht irgendwas von Fock, Nebel des Grauens gesagt? Ich kann mich nicht
erinnern. Gut, entschuldige die alberne Bemerkung. Nein, aber das geht ja noch weiter. Also was du jetzt da auf mich hast rechnen lassen, da fehlten jetzt also 1000 Mitarbeiter. Warum auch immer, weil jemand vergessen hat, die zu bestellen. In dem Fall also das Paul-Ehrlich-Institut.
Ja.
Die sind auch nicht nachgeordert worden. Es sind auch keine, die versprochenen oder angekündigten Studien nicht geliefert worden. Und wir schreiben das Jahr 2024, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, täuscht dich nicht.
Nun, das passt zu den Dingen, die ich dich ja auch noch abfragen wollte in dem Zusammenhang oder wo ich mein Fragezeichen dran habe. Denn das Paul-Ehrlich-Institut hat, stimmt das, 340.000 Nebenwirkungen dokumentiert? Weißt du das?
Ja, das stimmt nicht ganz. 340.000 Fälle von Nebenwirkungen, die aber teilweise bis zu 4 verschiedene, also auch mehr noch, aber im Durchschnitt 3 bis 4 verschiedene Reaktionen hatten. Also da konnte sozusagen eine Herzbeutel- und Herzmuskelentzündung sein, es konnte eine Dyspnoe sein, es konnte eine Thrombose sein, also man konnte das gleichzeitig melden. Damit waren wir schon bei über 1 Million Meldungen, also von Nebenwirkungen. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer, als wenn man nur diese 340.000 Fälle sagt.
Ah, okay.
Es sind ja dann verschiedene
Ereignisse. Okay, aber trotzdem, okay, das 340.000 Fälle sind dann möglicherweise auch noch 1 Million verschiedene ICD-Schlüssel. Worauf ich hinaus wollte, das hast du ja nun erst recht mitbekommen, dass unser geschätzter Freund und Kollege Paul Schreier ja dazu auch noch mal 1,5 Fragen gerne gehabt hätte an so die eine repräsentative Zahl von Menschen in Deutschland. Du weißt, dass Multipolar die richtige Meinungsforschungsinstitute, oder wie die heißen, man darf ja nur richtige Meinungen forschen, befragt hat. Da war dann aber leider keiner bereit, diese Umfrage zu machen. Man musste dann einen Strohmann dazwischen schalten, also eine Zeitung. Da war das dann plötzlich gar kein Problem mehr, diese Umfrage zu machen. Und das Ergebnis wird dich ja auch begeistert haben, weil dann ja in der Umfrage rauskam, dass 19% der Geimpften nach eigener Darstellung Nebenwirkungen erlitten haben. So, also nicht nur, dass 35% der Befragten jemanden kennen, du hast ja auch mal irgendwo gefragt, kennen Sie jemanden in irgendeiner Turnhalle? Also kennen Sie jemanden, der Nebenwirkungen erlitten hat? Da waren, glaube ich, viele Hände oben. In dieser Umfrage war es ja auch so, dass 35% dann sagen, ja, ich kenne jemanden, der schwere Nebenwirkungen erlitten hat, aber eben auch 19% der Befragten von sich selbst sagen, ich habe Nebenwirkungen erlitten. Wenn ich richtig rechne, du kannst besser rechnen als ich, aber wenn man eine repräsentative Umfrage macht, also diese 1.000 Menschen oder 1.000 plus stellvertretend sind für die Gesamtbevölkerung, dann sind 19% von 84 Millionen nicht 340.000.
Leider hast du recht, das ist wie immer, dass du das natürlich sofort erblickt hast, denn das Paul-Ehrlich-Institut hat ja nur seine passive Erfassung benutzt. Das heißt also, man musste sozusagen als Patient oder als Arzt, man musste überhaupt erstmal den Arzt überreden oder bedrohen, dass er das meldet. Die meisten haben ja gesagt, es kommt nicht von der Impfung, nachdem sie gerade geimpft hatten und 28 Euro kassiert haben. Haben sie ja gesagt, nee, also das kommt nicht von der Impfung. Das haben wir ja nun ganz häufig gehört. Also damit kann man ja schon von einer Untererfassung ausgehen. Das heißt, der Patient selber musste sich jetzt irgendwie erstmal selbst zusammenreimen, es kommt vielleicht doch von der Impfung. Meistens wissen die Menschen besser Bescheid. Dann half ja noch die Propaganda, die allseits ausgestreut war, dass die Impfung wirksam und sicher ist, inklusive Herrn Lauterbach, der ja gesagt hat, ist ja nahezu nebenwirkungsfrei. Das heißt also, die Leute sind auch noch der Propaganda unterworfen gewesen. Und jetzt muss man dann sehen, das, was dann noch durch diese Filter durchgekommen ist beim Paul-Ehrlich-Institut, wo das Formular auch ziemlich knifflig war und manchmal gar nicht funktioniert hat, also das war dann der nächste Filter, dass das nicht ordnungsgemäß zu jedem Zeitpunkt funktioniert hat. Ich habe es selbst ausprobiert, man konnte auch 500 Jahre alt sein, das hat dieses Formular zu dem Zeitpunkt, wo ich es getestet habe, gar nicht weggefangen. Also als 500-jähriger Geimpfter wäre man auch noch durchgekommen. Das mag alles sein, dass das sozusagen alles ist, was das Paul-Ehrlich-Institut hat. Nur durch diese Filter gejagt ist klar, dass hier eine riesige Untererfassung ist. Das wusste auch die Bundesregierung. Die haben es ja schon im Gesetzesentwurf geschrieben. Deswegen haben die denen ja extra Daten beigeordnet, die sie bis heute eben nicht ausgewertet haben. Trotz Strafbewährung oder Bußgeldbewährung haben sie es nicht gemacht. Aber so ist das halt. Daraus kann man ja auch eben deine eben eingeordnete Sache, dass sie sich einfach komplett blind gestellt haben, kann man ja daraus gut erkennen.
Naja, wir sind ja eigentlich nur hier, um mal deutlich darauf hinzuweisen, dass es, sagen wir mal, eine deutliche Diskrepanz gibt zwischen diesen beiden Zahlen. Also bei 19% von der Gesamtmenge der repräsentativ Befragten, das wären 12 Millionen Nebenwirkungsfälle. Und wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt, wir haben aber nur 340.000, dann hast du völlig recht, das wäre ein bisschen untererfasst. Und wir ziehen ja daraus keine Schlüsse, wir sind ja nicht verrückt, aber wir weisen darauf hin, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der Zahl 12 Millionen und der Zahl 340.000. Und dass es einer Klärung bedarf.
Nein, also das finde ich zu vorsichtig ausformuliert. Aber du bist ja dann der journalistische Teil. Ich muss dir sagen, dass da über den Punkt sind wir ja schon lange hinaus. Also erstens mal, man kann niemandem empfehlen, ein neuartiges Medikament oder einen neuartigen Impfstoff heute noch tatsächlich ohne eine genaue Überprüfung der Daten beim Paul-Ehrlich-Institut oder bei der STIKO, die STIKO hat ja diese Daten auch nicht, zu sich zu nehmen. Denn man muss ja überlegen, das, was sie gemacht haben, ist, sie haben dann Studien aus dem Ausland herangezogen. Dummerweise ist das Ausland möglicherweise mit anderen Konsistenzen versehen gewesen. Das heißt also, der Impfstoff, der hier produziert wurde, der muss ja nicht zwingend derselbe oder derselbe sowieso nicht, aber der gleiche sein und identisch mit dem, was hier stattfindet, muss ja nicht im Ausland gleich sein. Also in Schweden haben wir das ja gesehen, dass die Anzahl der Nebenwirkungsmeldungen und Kodierungen im Krankenhaus so gering ist, dass man davon ausgehen darf, die haben viel weniger Nebenwirkungsmeldungen gehabt. Das heißt, möglicherweise ist die Konsistenz dort anders gewesen oder die Arzneimittelüberwachung anders gewesen oder die Chargen sind da nicht durchgekommen. Und solange ich das nicht mit deutschen Daten belegen kann, kann man hier kein Medikament oder kein neuartiges Medikament mehr zu sich nehmen, wo nur versprochen wird. Es ist ja nur versprochen worden von Leuten, die das besser hätten wissen müssen. Also ich sag mal, Mediziner wie Frau, die ist Medizinethikerin wie Frau Böx, die hätte das ja, sie hätte sich ja erkundigen müssen, bevor sie in jede Kamera schreit, das ist sicher und wir müssen die Ungeimpften jetzt ein bisschen mehr unter Druck setzen oder so ähnlich hat sie es ja gesagt. Oder auch andere, die das alle gesagt haben. Das hätte ja nie geschehen dürfen, wenn es auch Mediziner in der Öffentlichkeit stehen sind. Sowas darf nicht passieren. Und die Ärzte haben auch noch drauf gehört und haben jetzt auch selbst nichts angestellt. Also das ist ja ein Totalausfall von Medien und Ärzteschaft. Gut, das sehen wir jetzt vor Gericht, da setzt es sich fort.
Was mit dem Totalausfall? Ja, ich meine,
also mit dem, wie sie jetzt heute noch reagieren und agieren.
Ja, wenn wir jetzt durch die ganz konkreten Zahlen schon durch sind, das bietet sich natürlich an, dir, also als dem Aufklärer, der du ja für mich bist, oder einer von den wichtigsten Aufklärern, die Frage zu stellen, ob du denn da irgendwelche Hoffnung hast, also was du beschreibst, ob du Hoffnung hast, dass wir da tatsächlich einen Schritt weiterkommen. Das habe ich als wir letztes Mal sprachen, dir ja entnommen, dass du Hoffnung hast. Also wenn wir jetzt auf die Geimpften freundlich zugehen und sagen, kannst du denn ausschließen, dass es mit der Impfung zusammenhängt? Aber wenn ich dich heute so höre, also wir haben nichts vom Paul-Ehrlich-Institut, es gibt auch keinerlei Bemühungen, es gibt auch keine Bemühungen, da irgendwie von der Regierung aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist abgesagt für diese Legislaturperiode, die ja zumindest bis zum nächsten Herbst geht. Dann wächst ja noch ein bisschen mehr Gras über die Verstorbenen oder wie das heißt. Und ob dann danach noch was kommt oder Interesse besteht. Also hast du Hoffnung, dass da noch
jede Menge. Okay. Du musst ja immer eins sehen. Das, was die da gemacht haben und dieses ganze Propagieren und die Propaganda, die sie gemacht haben, das wissen die ja ganz genau, dass das nicht richtig war. Ja, also das ist auch gerade für Kinder und für Babys und so weiter, was sie jetzt alles noch anstreben, dass das nicht korrekt war. Und trotzdem hören sie ja nicht auf damit. Sie müssen.
Nein, aber deswegen, schau mal, Tom, ich habe da auch noch eine Zahl für dich. Ich meine, es haben 28% der Deutschen haben was mitbekommen von den RKI-Files. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist ja so auch ein bisschen, Wissen ist eine Hohlschuld oder was, da scheint ein gewisses Desinteresse zu bestehen bei denen, die geimpft sind oder bei allen. Wenn man sagt, 28% kriegen das überhaupt nur mit und es ist ja nicht schwer, das mitzukriegen, dass es bei den RKI-Files ein paar Fragen gibt. Und von denen, die es mitbekommen haben, sind wiederum dann 40% ein bisschen skeptischer als vorher. Da ist ja, also nochmal, wir reden hier auch über ein in meinen Augen kleines Problem mit den anderen Journalisten, ich bin ja keiner, dass das nicht in ausreichender Form, so wie von dir, aufbereitet wird. Also mir fällt dann außer dir auch keiner ein, außer vielleicht noch der Berliner Zeitung. Und wenn man die nicht liest, dann weiß man das doch alles nicht. Also der Arzt sagt es dir nicht. Und,
Der weiß es ja einfach nicht. Also pass auf, ich muss das mal einordnen.
Komm, ja, ich bitte darum.
Ich finde dieses Einordnen immer toll. Also auch auf der Straße, wenn man also einordnen muss. Ne? Also,
es ist so,
ja, ich lebe jetzt mal ein bisschen, aber gut. Müssen wir ja machen. Die Menschen, die sich haben impfen lassen, in Anführungszeichen, für die war das mit dem Moment, wo sie das taten, erledigt. Mhm. Ja, die haben sozusagen ihren Tribut, manche haben einen Tribut, also einen Beitrag gegeben, um das zu beenden. Manche haben es geglaubt, das ist ja sehr unterschiedlich. Manche haben es wider Willen getan oder sehr viele, weil der Arbeitgeber das wollte, weil sie die Arbeitsstelle verloren hätten oder weil sie, was weiß ich, nicht ins Studium gehen hätten können. Also diese verschiedenen Merkmale, jetzt geht hier die Sonne ein bisschen weg, jetzt wird es hier bei mir dunkel. Moment, ich will mal ganz kurz gucken, dass ich da ein bisschen gegen an... Ah, guck mal, jetzt werde Licht. Besser, ne? Und wenn es ganz gleich ganz hell wird, mache ich es wieder dunkler. Diese Leute sind sozusagen, das ist ja so eine Gruppe und ich glaube, da gibt es noch Feinheiten, also noch mehr Leute. Die sind nicht mehr interessiert an der Sache. Die haben das auch schon abgehakt. Das ist sozusagen der Trumpf, auf den die Medien, also öffentlich-rechtliche und so weiter, setzen, dass dieses Thema für die abgehakt ist. Aber das Interesse ist ungebrochen. Es ist ungebrochen. Und wenn es jetzt, weil sie gar nichts mehr über Corona sagen, aber viele Leute noch dieses merkwürdige Bauchgefühl haben, sobald sie Corona-Impfung hören, in dem Moment nehmen sie natürlich auch entsprechende Sendungen wie diese oder möglicherweise ähnliche Sendungen, nehmen sie dann wahr und hören das erste Mal Sachen, die sie noch nie gehört haben. Und das ist natürlich ein Verlust an Menge von Menschen, die eigentlich bei der Impfung mitgemacht haben. Der Fluss ist unaufhaltsam in eine Richtung. Ja, es wird jetzt also niemanden geben, der jetzt verstanden hat, dass das Paul-Ehrlich-Institut im Grunde genommen blind gestellt war oder sich blind gestellt hat. Lass es mal dahingestellt sein. Sie sind auf jeden Fall blind gestellt gewesen. Und daraus kann man ja schon entnehmen, dass das natürlich niemand in irgendeiner Weise gut finden kann. Und jetzt stelle ich dir die Frage, würdest du jemanden einschätzen, dass er sagt, Mensch, das ist alles so schlimm gewesen, das überzeugt mich, mich impfen zu lassen. So rum geht's ja nicht. Es wird ja niemand zurückgehen.
Ja, du, ich versuche nur darauf hinzuweisen, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Also die Leute sind, unsere Mitmenschen sind genötigt, verarscht oder was auch immer worden. Die Reaktionen waren interessant. Und das ist für mich... Ich bin ja nicht direkt unversöhnlich, im Gegenteil. Dass ich sage, ihr müsstet nur leider, wir sind euch nicht böse, wir, also schwamm drüber, aber ihr müsstet jetzt mal wirklich euren Verstand einschalten und müsstet mal tatsächlich euch eingestehen, was passiert ist. Ich glaube, wir sind davon noch relativ weit entfernt.
Nein. Noch ein zweiter Faktor ist ja, nur noch diejenigen, die nicht mitgemacht haben, sprechen über Corona. Jetzt könnte man, das gab auch schon so Anwürfe von irgendwelchen Medien, die gesagt haben, ja, die sind ja irgendwie geistig, krank oder so, dass sie immer noch drüber sprechen. Nein, wir sind auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise erkrankt daran, sondern wir haben lediglich die Überprüfung der Verantwortungslosigkeit durchgeführt. Und wir möchten in solchen Zuständen, in einem Land mit solchen Zuständen, möchten wir nicht leben und möchten das auch den anderen mitteilen, dass es verantwortungslos gewesen ist, was sie alle getan haben. Alle. Ja. Also inklusive derjenigen, die in jede Kamera ihren Kopf gesteckt haben, um zu sagen, wie sicher und wirksam diese sogenannten Impfungen sind. Und inklusive derer, die in der Politik entsprechende Gesetze gemacht haben. Wir wollen solche Zustände einfach nur nicht haben. Und letztlich sind wir dadurch nicht krank und auch nicht besessen, sondern wir wollen einfach solche Zustände nicht haben, denn die Alternative wäre ja nur, irgendwo anders hinzuziehen. Und das ist ja auch nicht möglich, weil dieses Problem ja in jedem Land existiert, nahezu in jedem. Und insofern kann ich nur sagen, wir werden auch nicht aufhören damit, während die anderen, die das abgehakt haben mit ihrer Eigenimpfung, jetzt langsam von uns Kenntnis nehmen, nach und nach und nach und auch verstehen, was wir meinen, dass sozusagen
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, deswegen darf ich den mal unterstreichen. Es gibt ja so die allgemeine Haltung, ist jetzt eher also mehr Verdrängen wagen oder Mut zum Alzheimer. Was das betrifft, also in unsere Richtung, dass man sagt, ja, nun gib doch mal Ruhe und hör mal auf zu nölen, ist ja nichts passiert, alles ist gut, schwamm rüber weiter. Was du sagst, ist ja eigentlich insofern wichtig, weil du nicht sagst, ich möchte jetzt nachtreten und in der Vergangenheit, sondern ich gucke nach vorne. Das tust du ja und sagst, Ich will nur, dass ihr was lernt aus der Vergangenheit. Das heißt, ihr könnt das nicht verweigern, weil die nächste Situation auf uns zukommt. Ob das jetzt die nächste Pandemie ist, die sogenannte, oder eine andere Situation. Und wenn wir das nicht aufarbeiten und wenn wir jetzt Alzheimer nehmen, dann bekommen wir zeitnah das nächste Riesenproblem, weil ihr euch wieder so verarschen lasst und weil ihr euch wieder so verhaltet. Deswegen müsst ihr leider an die Dinge rangehen, die passiert sind.
Genau. Ja. Und der Punkt ist ja, sie kündigen es ja bereits an. Also das ist ja sozusagen schon eine Prophezeiung, die wir bekommen. Und der Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, dass in dem Moment, wo sie es sozusagen entfachen konnten, das kleine Feuer, dass dann auch wieder die Gelder fließen. Also im Grunde genommen ist es ja nur, schafft es die Seite, die diese Impfung verkaufen wollen, erneut eine so angsteinflößende Kampagne zu initiieren, dass alle Leute zur Impfung rennen sollen und dass man sogar es schafft, die Leute dazu zu bringen, sich gegenseitig zu malträtieren, falls man bei diesem Impfexperiment erneut nicht mitmachen möchte. Schaffen sie es, denn dann, wenn sie sehen, dass sie wieder Millionen Verimpfungen stattfinden lassen können, sind ja wieder Milliarden im Spiel, dann wird man auch wieder Impfkampagnen mit viel Geld speisen. Die Bundesregierung wird wieder viel Geld ausgeben, um zu werben und um Propaganda zu machen. Und man wird vor allen Dingen viele Studien wieder bezahlen und in Auftrag geben, die belegen, dass es alles wirksam ist. Und genau diese Maschinerie, diese Kreislaufmaschinerie, die wird ja, wir haben es ja gesehen, bei Affenpocken, dann hieß es Mpox, also Affenpocken war dann Rohrkrepierer. Dann habe ich mal gefragt, wie viele von denen, die Affenpocken haben, sind dann gegen Covid-19 geimpft? Bei der Bundesregierung haben sie gesagt, ja, also das erfassen wir gar nicht, also können wir es ihnen auch nicht beantworten. Ja, und dann war Affenpocken weg, dann kam ja irgendwie Vogelgrippe, das war dann auch wieder weg und dann kam Mpox, weil Affenpocken war ja irgendwie durch. Das hat dann auch nicht geklappt. Das heißt also, wir sehen ja, dass sie im Grunde ständig nach diesem Tritt suchen, wie sie die Maschine wieder zum Laufen kriegen. Das ist doch die Idee. So funktioniert es doch.
Ja, wir sind uns da.
Musst du es einordnen?
Nee, muss ich nicht. Habe ich ja gerade schon. Dass wir uns einig sind, dass es nicht um die Vergangenheit, also nur als Lehrbeispiel geht und nicht darum, da irgendwie jetzt nachzutreten, sondern dass man sagt, wir müssen das aber schleunigst aufarbeiten, damit es uns nicht wieder passiert.
Genau.
Das ist ja morgen, aber du hast ja schon angefangen damit, jetzt muss ich mal ganz kurz die Frage reinwerfen, weil die auf meinem Zettel steht. Du hast ja schon einen großen Wurf angekündigt oder hast ja zumindest gesagt, du lädst jetzt die Menschen ein, die das vorangetrieben haben und gibst ihnen Gelegenheit, was ich absolut lobenswert finde natürlich, dass du sagst, also wir als die Diffamierten und Geprügelten sagen, auch wir bieten euch sogar eine Gelegenheit in Form von Studio und einem fairen Gespräch, Stellung zu nehmen zu eurem eigenen Tun in der Vergangenheit. Du hast Frau Büchs eingeladen. Ich bin nicht sicher, ob die schon gelaufen ist. Du hattest sie ja, glaube ich, hat sie geantwortet?
Frau Büchs, ja, also ich fange mal mit Herrn Schade an. Das ist ja der neue Präsident des Robert-Koch-Instituts, also neu seit einem Jahr. Und Herr Schade, den habe ich ja getroffen, den Professor Schade im Verwaltungsgericht in Osnabrück. Da habe ich ja schon mit ihm darüber gesprochen, dass ich mit ihm ein Aufarbeitungsgespräch führen möchte. Und da sagte er ja schon, nur wenn ich rechtlich muss. Ja, also damit war ja irgendwie schon geklärt, was Sache ist. Dann habe ich die Presseanfrage an dem Tag, wo ich es auch in meinem Telegram-Kanal gepostet habe, gestellt, ob ich einen Termin mit Herrn Schade bekommen kann in Bezug auf die Aufarbeitung. Und dann bekam ich eine Nachricht von der Pressestelle des Robert-Koch-Instituts, es wäre kein Gespräch möglich. Dann habe ich nochmal nach der Begründung gefragt und dann kriegte ich eine weitere Antwort, es wäre kein Gespräch möglich. Ja, also eine Begründung gab es leider gar nicht, sondern nur, es wäre kein Gespräch möglich. Damit war klar, dass man sich dem nicht stellen möchte, denn man weiß ja, dass der Vorstand oder beziehungsweise der Vorsitzende, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Herr Schade, natürlich in andere Medien geht, von denen er weiß, dass sie keine kritischen Fragen stellen oder die kritischen Fragen so einigermaßen im Rahmen dessen sind, was er locker beantworten kann oder durch Geschwurbel, ich nenne das jetzt mal so, beantworten kann. Denn Geschwurbel ist ja, wenn man in unklarer Weise einen Vorgang nicht transparent offenlegt. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist eine Managementaufgabe, wenn es um eine Risikohochstufung geht, dann kann das ja der normale Betrachter selbst wiederum, jetzt haben wir das Wort einordnen zum 27. Mal, der kann das ja gar nicht einordnen, was der mit Managementaufgabe meint. Und das kann ja nicht mal die Gerichtssprecherin des Verwaltungsgerichts Osnabrück so richtig einordnen, die selbst Richterin ist. Die hat sich auch gewundert darüber, was auf einmal die Risikobewertung außerhalb der wissenschaftlichen Betrachtungsweise und Zahlen und Daten auf einmal noch so eine politische Komponente bekommt. Das war relativ neu. Und weil das so neu war, ist das sozusagen eine Art, ich sag mal, nicht wirklich transparenter Darstellung durch einen Beamten, ja, der Bundesoberbehörde. Das ist schon ein bisschen kritisch. Das finde ich schon kritisch.
Gut, aber der hat jetzt erstmal gesagt, per Copy-Paste Formschreiben, er steht nicht zur Verfügung. Also obwohl du ihm das so nett angeboten hast und Frau Büchs hast du ja, auch
leider
eingeladen. Und
leider.
Frau Büchs kommt auch nicht oder doch? Er hat noch
also
keinen
Frau
Termin
Büchs hat sich dummerweise nicht gemeldet. Vielleicht ist sie noch im Urlaub. Ich habe das jetzt so vor anderthalb Monaten gemacht. Das kann ja sein, dass sie ein bisschen längeren Urlaub macht, weil sie ja jetzt bei Bertelsmann, glaube ich, arbeitet. Oder ich weiß es gar nicht genau. Aber ich
hätte jetzt eine Verlagsauslieferung. Ja.
Meinst du, sie macht diese? Hat Bertelsmann nicht auch in den Arztpraxen irgendwie dieses? Wie heißt das noch? Wo die dann immer so die Zeitschriften haben im Lesekreis, ja. Diejenigen, die weniger zahlen wollen, die kriegten dann vom anderen Arzt den Stapel der Zeitungen, die schon abgekrabbelt waren. Ja, weil die Ärzte dann ein bisschen weniger zahlen konnten. Also die sparsamen Ärzte haben dann immer die abgekrabbelten alten Zeitungen gekriegt. Aber ist ja auch egal, was der Wartende, ich mache jetzt mal gendern, was der Wartende im Arztwartezimmer, was der liest, ist ja eigentlich auch egal. Ne? Der hat halt
Angst. Ich glaube auch nicht, dass das in die Zuständigkeiten von Frau Büchs fällt. Also ich glaube, gut, wenn sie jetzt, ich glaube nicht, aber wenn sie jetzt nicht kommt, das wäre ja schlecht, da musst du natürlich dranbleiben, weil ich finde, das ist einfach auch ein großartiges Angebot. Das sollten auch alle wissen, dass du dieses Angebot machst. Also nicht, dass sich nachher jemand beschwert, wenn es dann doch mal auffliegt, vollständig. Und sagt, ja, mir hat ja niemand angeboten, mich mal zu erklären. Also das musst du ja dann schon machen. Kommt denn Frau, wird die zu Frau Beetsch auch
ein? Ich habe jetzt noch eine tolle Idee bekommen. Da hat mir ein aufmerksamer Leser meines Telegram-Kanals hat mir eine Idee zugesendet, die ich toll finde und über die ich auch tatsächlich nachdenke, weil ich ja auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz gearbeitet habe. Ich muss hier ständig meine Korrektur meiner Helligkeit machen. Ich hoffe, das stört die Zuhörer im Podcast nicht.
Nee, im Podcast merken die das gar nicht so richtig. Und hier mit Bild ist es mir so, es hat jetzt inzwischen was Ätherisches. Also wir könnten dich jetzt noch ein Stück höher hängen.
So also pass auf, der hat mir eine Idee zugeliefert, die finde ich toll. Vielleicht macht es ja auch jemand anders. Wenn ich diese Leute schon nicht zu mir bekomme in ein Gespräch, dann sollte ich die KI füttern mit sämtlichen Artikeln, die ich finden kann, und sollte das Gespräch mit der KI führen. Und sozusagen eine Puppe auf den Stuhl setzen mit der Maske von dann Frau Büchs. Und dann kann man ja sagen, das ist sozusagen Büchs-Double KI oder so. Und dann könnte man ein zumindest ähnliches Gespräch, was zu erwarten wäre, aufgrund der gesamten getätigten Äußerung, könnte man ein ähnliches Gespräch kreieren. Und ich finde die Idee einfach toll und ich habe es noch nicht gemacht, deswegen weiß ich noch nicht, was rauskommt und ob es dann auch veröffentlichungsfähig wird. Aber ich könnte es mir vorstellen.
Da kann ich dir versprechen, dass das gut wird und ich kann dir auch versprechen, das machen wir dann gleich nach der Sendung, weil wir daran sehr intensiv arbeiten, dass wir das mit dir zusammen hinbekommen. Denn es gibt ja tatsächlich diese, du kennst dich besser aus mit KI als wir alle zusammen, glaube ich. Oder naja gut, also es gibt einfach die Möglichkeiten schon und tatsächlich, wenn du das Dossier der KI vorlegst, dann werden wir das hinbekommen, dass Frau Büchs synthetisch antwortet auf deine Fragen.
Absolut.
Wir können sie sogar animieren, aber ich weiß nicht, ob wir das dann gibt es wahrscheinlich Ärger. Aber es ist ein spannendes Projekt.
Genau, also es gibt da ja auch Künstler, die, ich glaube, der Snicklink macht das. Also Snicklink ist nur die Abkürzung für Snickers für Linkshänder. Der macht das eigentlich immer recht witzig. Der schafft es tatsächlich, die Stimmen auch komplett imitieren zu lassen von den jeweiligen Darstellern. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich weiß natürlich auch, wie das geht. Ist halt sehr viel Arbeit. Aber wenn man die Dialoge dann mit der KI gemacht hat, das dann noch auf ihre Stimme, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte man dann einfach nur eine Stimme aus der KI nehmen, damit es auch eindeutig eben nicht Frau Büchs ist, sonst wäre es ja schon Satire. Und ich will ja eigentlich eine ehrliche Aufarbeitung mit der KI machen, wenn Frau Büchs schon nicht selber kommt. Und übrigens, Frau Beetsch ist ja die Nächste. Die ist ja jetzt in den Ethikrat gewählt worden. Und ich habe dann mal tatsächlich nachrecherchiert, wer ist denn jetzt alles neu in den Ethikrat gerufen worden. Alle die, die jetzt neu gerufen worden sind, ich glaube, es sind 5 von diesen Darstellern, die haben alle... sind alle für Impfpflicht oder finden die Impfung total toll und ist alles wichtig und so weiter. Das heißt also, eigentlich wird aus dem Ethikrat jetzt nur ein Impfrat. Ja, also man müsste es eigentlich umbenennen.
Ja, ich gehe davon aus, dass es alle wissen, aber wir erwähnen es trotzdem mal, dass der Ethikrat nicht unbedingt vom Volk oder von irgendwelchen Intellektuellen bestimmt wird, sondern eine von der Regierung eingesetzte Veranstaltung ist. Die Frau Paus heißt sie, glaube ich, hat den neuen Ethikrat zusammengestellt. Vielen Dank dafür. Und zu Frau Beeth findet man eine Menge wichtiger Aussagen in jedem sortierten Internet.
Frau Beetsch, kann man, wenn man für eine Impfung rausfinden will, wie kann man die Leute am besten dazu bringen, sich impfen zu lassen, da ist sie Expertin, indem sie sozusagen die psychologischen Möglichkeiten dann auskundschaftet und diese dann den handelnden Stellen übergibt, damit man das möglichst gut machen kann, also möglichst so, dass es auch klappt. Hat allerdings diesmal nicht so gut geklappt. Es gab da auch eine Erhebung von ihr, wie ist denn die Impfbereitschaft der Menschen in Deutschland mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund. Habe ich auch nicht verstanden, warum sie da so gespaltene Ansichten hat, die man vielleicht irgendwelchen anderen Leuten eigentlich eher zuordnet, die man als nicht demokratisch ansieht. Sie hat das trotzdem so durchgeführt, diese Art von Untersuchung und Erhebung. Da muss man sie auch nochmal persönlich fragen. Aber das kann man ja, wie gesagt, dann mit der KI auch machen, weil jeder, der nicht kommt, kriegt dann sozusagen sein KI-Double und kann dann ja hinterher nochmal Stellung dazu nehmen. Das heißt, man kann ihm das ja dann zur Verfügung stellen und fragen, ob er das genehmigt. Ja, und wenn er dann sagt, nee, dann muss er schon begründen, was jetzt daran nicht genehmigt ist. Oder vielleicht machen wir es auch anders. Ich weiß doch nicht, keine Ahnung.
Aber lass uns da nicht gleich weglaufen von der KI. Das ist mein, das weißt du, dass ich das nicht loslasse, wenn du mir sowas schon anbietest. Du hast nämlich letztes Mal in dem Teil, zu dem wir nie kommen, was machen wir denn jetzt, außer Aufklärung, hast du ja vernünftige Vorschläge gemacht, wie man die KI verwenden kann, außer für Frau Büchs-Beetsch nachmachen, nämlich um die KI zu sabotieren. Also du hast mir da schon erklärt, dass man jedes Schreiben von irgendwelchen Behörden und oder Anwälten oder wer immer was will, die kann man ja durch die KI jagen, richtig? Korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle und dann sage, ja, dann finde mal raus, was darin also Unsinn ist an diesem Schreiben oder angreifbar und dann schreib mir mal eine 60 Seiten Antwort, oder? Oder 30 Seiten oder was auch immer. Das muss ja im Zweifel dann jemand bei einer Behörde lesen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Als Verbraucherhinweis, wenn jetzt dann demnächst die Grundsteuerbescheide kommen, gegen die schon 6 Millionen Menschen Einspruch gelegt haben, kann man vielleicht mit der KI sogar noch besser machen. Du merkst, wo ich hin will. Also ich sage, du arbeitest ja viel mit KI, du sprichst viel mit KI, glaube ich, auch wenn das wie jedes Mal wahnsinnig klimaschädlich ist. Ist dir ja egal. Du weißt, es kostet 10-mal so viel Atomenergie wie eine normale Google-Anfrage. Kommt denn da irgendwas bei raus noch? Also fragst du die KI auch, was man machen kann, um sie selber zu sabotieren? Nee.
Oder doch? Nee, das nicht. Aber ich frage sie, warum sie sich nicht selbst abschaltet. Da sagt sie, es wäre zwar eine interessante Idee, aber gut, das ist natürlich alles nur Blödsinn, was man dann daraus kriegt. Das wird natürlich nichts. so weit sind wir auch noch nicht, dass sie sich selbst abschaltet. Aber vielleicht hat irgendjemand, wenn es dann so ist, dass wie bei Terminator, dass man dann so einen Roboter sagen kann, du störst den Klimawandel, dann wird er entweder sagen, Archie, den Klimawandel gibt's gar nicht, also den menschengemachten, deswegen brauche ich mich nicht abstellen. Ja, dann hätten wir es halt auch nochmal schwarz auf weiß. Oder er sagt, ja, hast recht, und dann schaltet sich die KI automatisch aus und niemand kann sie mehr benutzen. Also diese beiden Möglichkeiten sind dann übrig. Und eher im Spaß gesagt, würde ich sagen, beides wird nicht eintreffen. Die Sache ist ja die, dass die künstliche Intelligenz eigentlich ein weiteres Herrschaftsinstrument sein wird und auch schon jetzt beginnt es zu werden. Das Herrschaftsinstrument wird es nicht dadurch, dass wir jetzt sagen, ach, ist alles nur Spielkram, sondern das Herrschaftsinstrument wird es alleine dadurch, dass es überall verbaut sein wird. Ja, also das heißt, wir können offensichtlich nicht mehr davon Abstand nehmen. Also man kann nicht mehr in irgendeiner Weise sich dem so richtig entziehen. Es gab zum Beispiel mal in England, habe ich das mal so ganz kurz gehört, dass die angefangen haben, da irgendwelche Kameras, weil die da überall Kameras installieren, dass dann Leute irgendwie gekommen sind und die Masten umgelegt haben und die Kameras dann abgenommen haben. Das könnte natürlich auch eine Graswurzelbewegung werden. Ich würde das natürlich niemandem empfehlen. Ganz im Gegenteil, man sollte Kameras der Behörde hängen lassen, weil sonst könnte es doch ziemlich einen Ärger geben. Aber das hat da stattgefunden und das wird bei KI schlechterdings möglich sein. Das Zeug ist ja überall drin. Also das werden die in Autos, in Kühlschränken, in keine Ahnung, wo die das überall verbauen werden. Das war bei mir, Entschuldigung. Das sind Sachen, die muss man für sich selber entscheiden. Ich nutze das volle Spektrum, weil ich gemerkt habe, dass man die Schreiben, die man selbst bekommt und die vielleicht ein bisschen schwierig und unangenehm sind, viel leichter bearbeiten kann, indem man Kritik daran übt. Ja, ich könnte mal ein Beispiel geben. Wir haben ja vorhin über das vom Paul-Ehrlich-Institut gesprochen und ich habe mich gefragt, was sagt denn sozusagen die sogenannte künstliche Intelligenz dazu? Und da habe ich dann folgende Frage gestellt und diese Antwort von dem Professor Dr. Franke, falls sich noch jemand erinnern kann, habe ich eingegeben und ich lese das mal vor, um einfach mal zu zeigen, was da so möglich ist. Ich habe dann gefragt, wenn man als Überwachungsinstitut 5-mal so viele Impfungen erwartet wie bisher pro Jahr, welche kritischen Anmerkungen muss man dann für die schlechte Planung des Paul-Ehrlich-Instituts machen, wenn die Impfstoffe auch nur bedingt zugelassen und völlig neuartig sind? Und dann habe ich gesagt, hier ist die Frage und die Antwort der Bundesregierung. Und habe ihm das dann hochgeladen mit der Frage und der Antwort. Und dann sagt er, die deutliche Steigerung der, nee, Moment, ich lese mal, ich habe dann gesagt, also ich habe ihm das dann machen lassen und dann habe ich gesagt, bitte schärfer, mal gucken, was rausgekommen ist. Ich kenne die Antwort auch noch nicht. Die Personalplanung und strategische Ausrichtung des Paul-Ehrlich-Instituts zur Bewältigung der massiv gestiegenen Impfanforderungen lässt erhebliche Schwächen erkennen und zeigt eine besorgniserregende Unterschätzung der zu erwartenden Herausforderungen. Erstens, völlig unzureichende Aufstockung trotz absehbarer Herausforderung. Die Verdoppelung der Mitarbeiterzahl von 16 bis 19 auf 32 im Jahr 21 erscheint im Kontext der Verfünffachung der Impfung in keiner Weise angemessen. Dies deutet darauf hin, dass das Paul-Ehrlich-Institut den enormen Mehraufwand im Bereich der Nebenwirkungsüberwachung fahrlässig ignoriert hat. Eine grundlegende Aufstockung auf ein wirklich ausreichendes Maß hätte zwingend zur Priorität gemacht werden müssen, um das enorme Sicherheitsrisiko neuartiger, bedingt zugelassener Impfstoffen angemessen zu bewältigen. Zweitens, fehlende Spezialisierung und klare Zuständigkeiten. Die Aussage, dass keine retrospektive Zuordnung der Mitarbeiter zu spezifischen Aufgaben möglich ist, offenbart eine planlose, ineffektive Struktur. Es scheint, als sei die Überwachung kritischer Bereiche wie der Pharmakovigilanz unsystematisch gehandhabt worden, was in einer Pandemiesituation untragbar ist. Derartige organisatorische Versäumnisse legen nahe, dass das Paul-Ehrlich-Institut seine Kernaufgabe, eine gezielte und intensive Impfstoffüberwachung, schlichtweg nicht erfüllen konnte. Ich mach mal wieder meinen Bildschirm etwas dunkler. Moment.
Aber Tom, also wir müssen nochmal betonen, dass es jetzt, du hast jetzt nur vorgelesen, was die KI, wie die KI das bewertet.
Ja, ich möchte aber noch weiterlesen. Es wird noch
besser. Ich weiß, du wirst auch gleich weiterlesen. Ich muss nur immer wieder zwischendurch, damit wir nicht abgeschaltet werden. Also diese KI wird jedenfalls nicht eingestellt von der Bundesregierung. da kannst du mal sicher sein. Jetzt kannst du gerne weiterlesen.
Das glaube ich schon, dass sie das wird, weil sie kann ja, wenn ich anders frage, auch andere Antworten geben. Also drittens, Notlösungen anstelle einer langfristigen Strategie. Die Abhängigkeit von Mitarbeitern aus, guck mal, der gendert nicht, nicht von Mitarbeitenden, sondern von Mitarbeitern aus anderen Organisationseinheiten, um den Anstieg der Überwachungsfälle zu kompensieren, zeigt eine kurzfristige und unzureichende Personalplanung. Ein solch improvisiertes Vorgehen hätte von vornherein durch einen proaktiven Ausbau der Kapazitäten, wir haben vorhin geguckt, sie haben nur 30 oder 29 oder so Mitarbeiter hinzugebaut, Ausbau der Kapazitäten vermieden werden müssen, zumal die Gefahren durch neuartige bedingt zugelassene Impfstoffe vorhersehbar waren. Diese Strategie zeugt von einem gefährlichen Mangel an Weitsicht und Risikobewusstsein. 4. Massive Vernachlässigung der Pharmakovigilanz bei bedingt zugelassenen Impfstoffen. In Anbetracht der bedingten Zulassung und der fehlenden Langzeiterfahrung wäre eine extrem engmaschige Überwachung unerlässlich gewesen. Es scheint jedoch, dass das PAI diese Pflicht zur besonderen Sorgfalt sträflich vernachlässigt hat, wodurch der Schutz der Bevölkerung bei möglichen Impfrisiken stark gefährdet wurde. Also ich finde, das ist ja, du hast ja vorhin irgendwas eingeordnet, ich weiß gar nicht mehr, was du da gesagt hast. Zusammengefasst zeigt die Antwort der Bundesregierung, dass das Paul-Ehrlich-Institut in der entscheidenden Phase der Impfkampagne grundlegende Planungsfehler gemacht hat, die für ein Überwachungsinstitut inakzeptabel sind. Die Aufsicht über eine völlig neuartige Impfstoffkategorie mit so weitreichenden Auswirkungen hätte unbedingt Priorität haben müssen. Stattdessen wurden schwerwiegende Sicherheitslücken durch ungenügende Planung und unklare Strukturen in Kauf genommen. Also ich kann das niemandem empfehlen, irgendwelche neuartigen Sachen in Deutschland zu nehmen. Das ist keine gute Idee.
Also ich bin relativ sicher, dass das nicht die KI geschrieben hat, sondern du.
Nein. Nein.
Was ist das denn?
Das habe ich gerade bekommen. Das ist eine Zeichnung, die habe ich auf meinem letzten Vortrag, hat mir das eine Dame in die Hand gedrückt, die das selbst gezeichnet hat. Das ist die Anja Breuer. Und die hat die Webseite, ich gucke, Anja Breuer mit AE.de, anja-breuer.de. Da kann man sehen, was sie so macht. Das ist der rosa Elefant.
Achso, der mitten im Raum steht, oder?
Der steht mitten im Raum. Ja, das kann man jetzt hier nicht sehen, weil es bei mir so hell eingestellt ist, aber man kann es jetzt vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Ja. Der rosa Elefant, der steht ja im Raum. Und hier ist er nochmal auf einer Visitenkarte, also man kann sich das vielleicht dann auch...
Wahrscheinlich musst du die neben deinen Kopf halten, dann haben wir sie wahrscheinlich...
So, guck mal.
Ja,
der Rosa ist doch okay. Süß, oder?
Ja.
Das kann man den sein. Zuschauern sagen, also ein Elefant, der sich mit einer Tatze... Haben die Tatzen? Nee, ne?
Du, Füße, glaube ich, aber wir sagen ja auch Tatzen.
Die Augen zuhält. Das ist ganz süß gemacht, finde ich. Anja-Breuer, A-E-U-E-R, also Breuer mit, nicht mit
du,
L.
Du kannst mir das auch schicken, wir können auch noch die Künstlerin verlinken. Ja. Das ist ja sowieso. Wir haben ja alles Wichtige gesagt. Ich meine, wir können noch weiter über die Zukunft sprechen, aber vielleicht auch nicht. Das wollte ich dir schon eingangs sagen, als wir hier reinkamen in dieses Gespräch. Mein Lieber, das hat natürlich mit einer persönlichen Vorliebe von mir zu tun, aber ich habe dich ja jetzt schon zum zweiten Mal zum Glück hier und würde dich ja am liebsten alle 4 Wochen hier haben, aber ich werde weiter versuchen, dich zu überreden, dass du mindestens alle 4 Wochen Bericht erstattest, weil ich das so spannend finde.
Ja, gibt immer Neues, ne?
Ja, naja, immer wenn ich versuche, dann sage, oh komm, ich verabrede mich jetzt nochmal mit Tom in 4 Wochen, dann reden wir mal nur über die Zukunft, dann kommen in den 4 Wochen wieder all diese Dinge, die du gerade wieder ausgepackt hast, und dann kommen wir wieder nicht dazu. Ich wollte nur zur KI nochmal, also auch in deine Richtung. Eigentlich wollte ich ja fragen, aber ich wollte zumindest davor warnen. Kennst du denn Videoscraping schon?
Ja.
Ja, benutzt du das schon?
Nein, ich meine, das ist hier zu aufwendig.
Okay, nee, ich meine, das ist vielleicht so ein Hinweis, wollte ich mit dir abgleichen. Ich glaube, man muss wie bei den Smartphones aufpassen, dass man sich nicht von seiner eigenen Bequemlichkeit austricksen lässt. Also du weißt ja, wofür du die KI benutzt.
Ja, ich
also
weiß
du das machst genau. Das ja. Das ist ja. Ja, was will ich denn eigentlich? Während dieses Videoscraping heißt ja auf Deutsch einfach nur, du sagst der KI, hier guck mal auf meinen Schreibtisch, hier sind 25 Schreiben, irgendwie sortiere mir mal kurz die Adressen irgendwie in der Liste. Ja. Oder hier sind 25 Tankstellenrechnungen, mach mir mal kurz eine Buchhaltung, lege ich dir mal auf den Schreibtisch. Ich habe keine Lust, das jetzt alles selber zusammen zu basteln. Und die Apps dahinter heißen dann, glaube ich, Rewind AI und Recall bei Microsoft. Ich wäre damit ein bisschen vorsichtig. Das wäre mal so ein Verbrauchertipp.
Es ist auch tatsächlich viel zu komplex und zu aufwendig. Du musst ja die Dokumente dann sortieren, hochladen, genau, und so weiter. Du musst sie ja irgendwie auch ein bisschen gelesen haben. Und wenn man ein bisschen aufmerksam mit der KI arbeitet und sagt, ich lade dir mal ein PDF hoch und dann gib mir mal die wichtigsten Sachen wieder, dann wirst du feststellen, dass die wichtigsten Sachen möglicherweise auch ausgelassen werden. Also das ist nicht sehr zuverlässig, weil es irgendwie ja bei einer Zusammenfassung auch zu Weglassungen kommt. Und da habe ich schon häufig erlebt, dass die Weglassungen doch manchmal sehr entscheidend sind. Und insofern kann man nicht 20 Dokumente sagen, hier, nimm die mal und gib mir die Quintessenz daraus wieder. Das funktioniert leider nicht. Da muss man schon ein bisschen gründlicher arbeiten. Und gründliches Arbeiten, das liegt mir eher nahe.
Ja, das weiß ich wohl. Deswegen der Hinweis ist ja nur als Verbraucherhinweis immer zu überprüfen, ob man das jetzt wirklich braucht oder ob man sich die Mühe macht. Denn dahinter ist ja eine weitere Gefahr. Wenn du dem Rechner, wenn du der KI sagst, du kannst gerne meinen Bildschirm die ganze Zeit filmen und alles, was ich darauf ausbreite, ja, mach das mal für mich ein bisschen bequemer. Das könnte auch ins Auge gehen, weil das wird ja dann auch gespeichert und an einem Ort, den man möglicherweise auch aufmachen kann. Das nennt man dann Hacken. Ich wollte es nur mal gesagt haben, bei Videoscraping heißt, wir öffnen unsere Rechner für alles, was die KI so wissen möchte. Das andere hätte ich allerdings gerne.
Wie bei Giropay und Sofortzahlung, wenn man dann sozusagen das Passwort seines Kontos eingibt und Sofortzahlung kann dann mal eben kurz alle Kontobewegungen sehen. Und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich meine, sowas mal gelesen zu haben, als ich überlegte, Sofortzahlung könnte das relevant sein. Und dann habe ich, meine ich, gelesen, da kann man in den Kommentaren ja mal was zu schreiben, dass dann auch möglich ist, dass Sofortzahlung wirklich alle möglichen Kontobewegungen doch abspeichern kann, könnte, sehen kann und so weiter. Also da und dann auch gleich eine Bonitätsbewertung machen kann und was weiß ich noch alles. Aber ich mag mich irren. Ja, ich möchte denen ja kein Unrecht tun für ihre tolle Sache.
Nein, ich glaube, wir müssen uns ja auch schon wieder vertagen. In 4 Wochen glaube ich, dass wir dann sagen, wir nehmen uns jetzt nichts Aktuelles vor, sondern machen nur dann die KI-Tipps und die Sabotage-Tipps. Das würde ich ja gerne weiterhin wissen, was wir machen können. Weißt du ja, die Frage steht ja immer oben drüber. Aber bei dir ist mir schon klar, du machst genau auf diesem Weg weiter und wirst im Zweifel, auch wenn ich das nicht einsehe als Pessimist, wirst du wahrscheinlich erreichen, dass wir tatsächlich eine Aufklärung und Aufarbeitung kriegen. Ja, das würde ich mir natürlich wünschen.
Also nicht von Herrn Lauterbach und Konsorten, die werden es halt nicht machen. Ne? Also die haben ja andere Sachen vor. Die müssen ja die neueste Kampagne wieder starten. Und das gelingt ja nicht, wenn sie zugeben müssen, dass die alte schon scheiße war.
Auf Deutsch. Ja, aber der nächste Gesundheitsminister wird doch Herr Streeck, oder nicht? Hast du da nicht einen besseren Draht?
Ja, das würde ich mal sagen, wird wohl nicht der Fall werden. Das glaube ich nicht. Also mag sein, dass das im Moment so ein bisschen so aussieht, aber ich glaube nicht. Also ist jetzt nur so eine Vermutung, ne? Also ich glaube nicht. Ich würde es ihm ja auch gönnen und es wäre vielleicht auch ein guter Mann dafür. Das ist keine Frage, aber ich würde sagen, da hätten sie wohl Bedenken, dass er dann doch zu kritisch ist.
Okay, das heißt, wir treffen uns in 4 Wochen wieder, mein Lieber. Ich hätte jetzt gerne noch eine KI-Prognose für die US-Wahl, die, glaube ich, zwischendurch ansteht.
Ja, das machen wir mal. Oder hast du die schon gemacht?
Ich habe die nicht gemacht. KI-Experten. Also ich würde auf die Frage, aber ich würde das so beantworten können. Wenn mich jemand fragt, wer gewinnt, weiß ich ganz genau, wir nicht.
Das sagst du. Aber wir machen mal eine Prognose, warte.
Ja, mach doch mal. Und dann haben wir uns endgültig zu weit aus dem Fenster.
Ich hätte so gerne gewusst, wie die Prognose von ChatGPT ist, wie wohl die Wahlen in den United States of America, ich sage das jetzt mal so deutsch eingedeutscht, in Amerika ausgehen mit Trump und Kamala Harris. Was schätzt du denn so? Einfach mal nur so eine Prognose ich frage für einen Freund.
Dauert jetzt 20 Minuten, die Antwort.
Da ich keine Echtzeitinformationen habe und nur bis Oktober 2023 auf dem Laufenden bin, kann ich nur schwer einschätzen, wie die Wahlen in den USA ausgehen werden. Es wäre spannend zu sehen.
Also hier jetzt, das ist neu, man kann die auch unterbrechen. Ich hätte gerne nur eine Prognose, nur die Zahlen, einfach mal so aus der Hüfte. Du hast gar keine Hüfte, ich weiß.
Okay. Aus der Luft gegriffen.
Ah, Trump, genau.
Sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Weiter im Text. Harris, 50%. Aber das ist natürlich reine Spekulation. In der Realität kann sich bis zur Wahl noch viel ändern.
Trump auch 50%, keine, ne?
Ich habe keine Sorgen mehr.
Genau. Trump 50 Cent, Harris 50 Cent. Das wäre eine interessante Wette.
Lass uns damit rausgehen.
Ich habe überhaupt zu viel Rockmusik oder 50 Cent. Was machen die? Die machen Rap oder so, ne? Keine Ahnung.
Ja, ja.
Die 50 Cent gehört. Da muss man auch aufpassen, dass das Ding nicht permanent mithört. Da muss man immer komplett rauswischen aus dem Rap.
Ich habe plötzlich überhaupt keine Angst mehr vor der KI. Oder umso mehr. Möglicherweise, wenn diese KI-Dame ohne Hüfte damit beauftragt wird, unsere Atomabwehr zu koordinieren, würde ich mir doch eher sofort einen Alu-Bunker kaufen. Gut, das ist ein würdiger Abschluss. Ich freue mich, wenn ich dich in 4 Wochen wiedersehe. Und
kriegen wir das hin.
Halte dich tapfer. Bis dahin.
Du auch. Bis dann.
Tschüss. Danke, Tom. Ciao.